Guten Morgen, herzlich willkommen zum Fenster.com EM-Doppelpass hier live aus dem Hilton Airport in München. Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht zum ersten Mal seit 2016 in einem Viertelfinale eines großen Turnieres und die Medien überschlagen sich bzw. die Schlagzeilen. Von den deutschen Medien gefeiert, Sommergewittermärchen, von den ausländischen gefürchtet nach dem Motto, da braut sich etwas zusammen. Ein Sturm kommt auf die anderen zu. EM-Party in Deutschland, die Fans natürlich außer sich vor Freude. Die Fanherzen schlagen höher auf jeder Fanmeile hier im Land, haben die Menschen gefeiert, gejubelt und gesagt, Deutschland wird jetzt Europameister. Julian Nagelsmann ist nach dem 2:0.
Das Spiel dann zu gewinnen, auch noch als Favorit, ist ja dann auch ein bisschen komplexer, wenn du als Favorit reingehst und dann so viele Widerstände hast und denkst, so, eigentlich muss ich jetzt und der Gegner sagt, oh, wir können sogar vielleicht, macht mir das schon stolz. Und das haben sie sich auch verdient, die Mannschaft, dass sie langsam hoffentlich die alte Festplatte gelöscht kriegen und verstehen, wie gut sie eigentlich sind.
Sie sind so gut. 2:0 gegen Dänemark gewonnen, verdient weiter. Das Sommermärchen kann kommen, auch in diesem Sommer. Allerdings waren auch ein paar Millimeterentscheidungen dabei. Fußspitze hier, Fingerspitzen da. Der Sommermärchengewinner von 2006, Italien, damals Weltmeister, jetzt amtierender Europameister, ist schon raus. Den ersten Großen hat es erwischt. Auch das Thema bei uns im Fenster.com EM-Doppelpass. Außerdem müssen wir dringend über die Schiedsrichter und ihre Leistungen sprechen, denn Michael Oliver, der Mann vom gestrigen Abend, brauchte doch an der ein oder anderen Stelle Unterstützung vom VAR. Mit wem kann man das besser besprechen als mit unserem Stargast? Denn er war zweimal Weltschiedsrichter, fünfmal Deutschlands Schiedsrichter des Jahres. Er ist der Experte, den wir heute gebraucht haben. Willkommen, Dr. Felix Brüch! Begleitet von Hajo von Hadeln und Band. Morgen, Felix. Erstmal schön, dass du da bist und schön, dass du so rund hier reingelaufen bist. Wie geht's dem Knie und wann, an welchem Tag wirst du Deutschlands Rekordschiedsrichter, was die Einsätze betrifft?
Ja, vielen Dank, dass du fragst. Mir geht's ziemlich gut. 7 Monate nach der Operation. Ich habe eine ganz gute OP gehabt, eine gute Reha und ich bin jetzt echt schon wieder ziemlich fit. Und jetzt habe ich noch 8 Wochen und würde gerne am ersten Spieltag wieder pfeifen. Ja.
Es war im November gegen Frankfurt, gegen Stuttgart, hast du dir das Kreuzband gerissen. Es war dein Rekordspiel, aktuell noch mit Wolfgang Stark auf einer Stufe. Heißt, im nächsten Spiel ist Dr. Felix Brüch Deutschlands Rekordschiedsrichter. Das hat einen Applaus verdient.
Vielen Dank.
Wir haben schon gewitzelt, haben gesagt, das ist ein perfekter Tag, an dem du zu Gast bist, denn die Schiedsrichter haben wirklich außerordentliche Leistungen, positiv wie negativ, gezeigt. Gestern Michael Oliver beim Spiel Deutschland gegen Dänemark sehr häufig vom VAR Unterstützung benötigt. Zu häufig?
Nee, also das erste Tor hat er ja selber aberkannt, diesen Block von Kimmich. Und dann reden wir über einen Abseits und dieses Handspiel, also ich meine, das ist ja fast menschlich mit dem Auge nicht mehr zu erkennen und... Da brauchen wir eben diese Hilfe, die hat er gestern in Anspruch genommen. Am Ende war alles richtig, auch wenn es bitter ist für Dänemark, es war alles korrekt. Und ich fand, es war ein brutal schweres Spiel, auch mit dieser Unterbrechung. Ja, Gewitter, dann alle Mannschaften in die Kabine, da wird unglaublich viel kommuniziert dann auch. Wie geht's weiter, wann geht's weiter? Also unglaubliche Anforderungen und ich fand, er hat es wirklich gut gemacht.
Ist auch ein Thema, was wir mit ihr besprechen. Wie sind da denn die Regeln? Wann kann man wie weitermachen oder muss unterbrechen? Alle Themen, die du angerissen hast, besprechen wir mit dir und mit unserer Runde, die da folgendermaßen zusammengestellt ist. Wir haben geahnt, dass die Schweiz gewinnt. Sie ist Fußballtrainerin in der Schweiz bei den Young Boys Bern Frauen. Imke Wibbenhorst. Sportmoderator bei RTL und NTV. Dies ist seine vierte EM, war bei 2 WMs. Timo Latsch. Europameister von 1996. Wenn er ballert, dann richtig. Sport1-Experte Mario Basler.
Morgen.
Und immer da, immer gut, immer konstant und konstanter als die meisten Teams. Stefan Effenberg, guten Morgen. Und ebenfalls gewohntermaßen an meiner Seite mit der Frage der Woche Ruth Hofmann. Grüß dich.
Guten Morgen, hallo, ich freue mich. Das ist doch auch ein...
schöner Morgen. Wir stehen im Viertelfinale. Es war das erwartet schwere Spiel gegen tapfere Dänen. Und es war auch tatsächlich ein bisschen wild, nicht nur aufgrund des Unwetters, sondern wie auch angesprochen, aufgrund des VARs. Wir hatten ein wenig Glück, denn der Ball zappelte ja schon im Netz. Also rund um die 50. Minute war da der Däne Andersen vor allem im Fokus. Er hatte ja getroffen, wurde zurückgenommen, weil Delaney Millimeter im Abseits stand. Und dann haben wir noch den Handelfmeter bekommen, weil eben Andersen da auch ganz knapp mit der Hand dran war. Also die Frage der Woche lautet, dank Fußspitze und Fingerspitzen im Viertelfinale, hat der VAR Deutschland gerettet? Sagen Sie ja, also zum Glück gibt's den. Oder sagen Sie nein, also wir hätten das auch so gewonnen, wir sind nämlich stark genug. Machen Sie gerne mit bei der Frage der Woche, rufen Sie an und ich höre mich auch später hier mal bei uns im Publikum um. Dankeschön.
Vielen Dank, Ruth. Dieses Spiel und das Ergebnis und wie es zustande gekommen ist, hat schon eine gewisse Portion Ironie mit sich gebracht. Wenn man auf den Schiedsrichter schaut und Dr. Felix Brüch hat eben gesagt, er hat im Grunde alles richtig gemacht. Deutschland gewinnt, das Land ist happy und trotzdem müssen wir über den Schiedsrichter und den VAR diskutieren. Stefan, wie ist das zu erklären? Wie kann man es sehen?
Ja, wir müssen gar nicht über ihn diskutieren. Er hat die Hilfe gestern in dem Spiel in Anspruch genommen, völlig zu Recht. Bei solchen schwierigen Entscheidungen auch völlig normal, dort drauf zurückzugreifen. Ich denke, es war ein verdienter Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Jetzt mal unabhängig, wie die Tore zustande kamen. Es war verdient. Wir hatten wirklich einige hundertprozentige noch. Kai Havertz mit dem Kopfball in der ersten. Alleine läuft er aufs Tor zu in der zweiten Halbzeit. Also unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Aber sollte Spanien kommen am Freitag, bedarf es schon eine Leistungssteigerung. Also das wird dann nicht reichen gegen diesen Gegner. Aber jetzt sind wir erstmal alle glücklich, dass wir im Viertelfinale stehen. Ich glaube, das war das Minimalziel. Das haben wir erreicht. Und das Gute ist ja, wenn solche Gegner dann warten, dann werden wir auch unsere Leistungen nochmal steigern müssen. Und das werden wir tun.
Du hast natürlich ein bisschen eine Flaute in unsere Segel oder aus unseren Segel da gemacht.
Ich muss das war auch mein Ziel.
Muss wieder Wind ein bisschen reinpusten mit Mario. Wie hast du die Leistung des Schiedsrichters gesehen? Wie bewertest du sie?
Naja, die ist natürlich für einen Schiedsrichter sehr schwer zu bewerten. Ne? Ich meine, wenn es da um einen Millimeter oder drei Millimeter oder um einen Zentimeter geht, das kann es, wie es Felix auch schon gesagt hat, natürlich mit bloßem Auge so nicht sehen. Wenn man dann die Bilder sieht, dann muss man sagen, ja, natürlich war es abseits, ist natürlich auch sehr bitter. Aber es gibt halt die eine oder andere Entscheidung, mit der ich halt überhaupt nicht einverstanden bin, obwohl es natürlich die Regel ist. Aber ich habe vorhin schon zu Effe gesagt, irgendwann wird dann noch eine Kamera eingebaut im Ball und der entscheidet dann auch noch, wenn es ein Foulspiel gibt. An Kimmich, das war nun mal kein Foul, da wird Foul gepfiffen, also wenn du das pfeifst, musst du in einem Spiel wahrscheinlich 100 Mal mehr Fouls geben und das sind einfach so Dinge, genauso beim Handspiel, wo wir den Elfmeter kriegen, schön für uns, ich finde, das war kein Elfmeter, den darf man nicht geben, auch wenn die Hand ein bisschen weg ist, es war ein Streifschuss, also der Ball hat die Flugbahn nicht unbedingt großartig verändert, weil so wie der Ball geflogen ist, wäre er auch so ins Seiten ausgegangen von Raum. Und deswegen war es eine spielentscheidende Szene. Gut für uns, klar, schlecht für Dänemark.
Du kannst die Dänen auch verstehen. Du hast einiges jetzt angerissen. Versuchen wir mal so ein bisschen eine Linie reinzubringen. Dritte Minute, Joshua Kimmich blockt und Schlotterbeck erzielt ein Tor. Schaut Richtung Schiedsrichter, denkt, er kann jubeln, jubelt. Dann wird aber doch entschieden, das Tor zählt nicht. Das hat der Hauptschiedsrichter auf dem Platz gemacht. Wie würdest du es als Trainerin, wie hättest du an der Seitenlinie diese Situation gesehen und auch jetzt im Nachhinein, wo du es dann noch mehrfach im Fernseher gesehen hast?
Ja, also an der Seitenlinie ist es ganz schlimm. Wenn man auf dem Platz ist, kann man das irgendwie noch anders wieder kanalisieren. Als Trainerin am Platz schwierig mit solchen Situationen umzugehen, muss man aber. Und da sage ich auch, der dänische Trainer hat ja im Nachgang noch gesagt, das ist eine Schande, was da passiert ist und so. Ich glaube, in den Emotionen, direkt nach so einem Spiel, kann man das alles nachvollziehen. Und aber ich sage wirklich, bei Schiedsrichterentscheidungen, das sind Tatsachenentscheidungen. Und wenn es eine Tatsache ist, wenn der C davor ist, dann ist es abseits, auch wenn es nur eine C-Spitze ist. Weil irgendwo muss man ja die Grenze setzen, um Regeln einhalten zu können. Und dann immer darüber zu reden, ja, und die Schiedsrichter müssten Fingerspitzengefühl zeigen, so, das geht halt einfach nicht. Und wenn es den VAR gibt, also ich wäre bei uns im Pokalfinale, sind wir leider gescheitert, weil es keinen VAR gab und wir sowohl ein Handtor als auch ein Abseitstor gegen uns bekommen. Und da war ich eher wütend, wäre ich als Trainer oder war ich noch wütender, als wenn ich akzeptieren muss, dass die Regel eingehalten wurde über einen VAR. Und bei der Situation sage ich auch, okay, er stellt den Block, aber er bewegt sich schon auch zum Gegenspieler hin, wenn er vielleicht nur steht und nur angerannt wird. Aber so, ja, ist das so. Ist das, glaube ich, ein Foul und dann muss man sich dem beugen. Und die Deutschen haben ja ein besseres Spiel gemacht und letztlich verdient gewonnen.
Er wird halt aktiv. Ja, Kimmich genau. Wird halt aktiv und das ist das Entscheidende. Ich glaube, das war da auch das Kriterium vom Schiedsrichter, eben da auf Foul zu entscheiden. Und die Entscheidung war in meinen Augen dann auch richtig.
Aber sowohl Julian Nagelsmann als auch zum Beispiel Michael Ballack haben gesagt, er stellt nur einen Block und geht nicht in den Mann. Er steht ja, nur da.
Die einen so, die anderen so. Ich glaube, Felix, wir haben Felix hier. Und wenn Felix sagt, sag du mal was zu dieser Aktion.
Und überleg dir genau, was du sagst.
Wir wissen ja, dass die Mannschaften das trainieren, dass die Blocks stellen und trainieren. Aber sie müssen aufpassen, dass es nicht zu weit geht. Und es ist genauso, wie ihr es gerade besprochen habt. Die Regel besagt, wenn ein Spieler, man darf überall am Platz stehen. Das heißt, wenn du stehst und der rumpelt einen Rücken rein, dann ist es sein Problem. Wenn du dich aber umdrehst und quasi den selber noch versuchst, quasi am Lauf zu hindern, so wie es Kimmich gemacht hat, dann ist es ein Foul. Und deswegen war die Entscheidung richtig und es war eine richtig gute Entscheidung, weil wir Schiris bereiten uns auf die Standards vor und gucken uns auch immer den Zielspieler aus. Ja, wer ist Zielspieler? Und das war diesmal Schlotterbeck, der hat noch gar nicht mitgespielt. Das heißt, der Schiri wusste gar nicht, diesen Zielspieler hat er sich erst im Spiel quasi auswendig machen können und hat er trotzdem den Block gesehen. Also es war wirklich eine gute Entscheidung und es ist ein Foul. Deswegen auch der Tipp vielleicht an die Mannschaften, wenn die sowas trainieren. Blocks, ja, es gibt diese legalen Blocks, aber so wie es gestern gemacht worden ist, ist es nicht mehr legal. Das ist dann einfach zu viel und deswegen war es auch ein Foul.
Ja, der Raum hat gestern nach dem Spiel, David Raum, über diese Szene und Situation gesprochen, denn er hat auch die Gelegenheit gehabt, in dieser Unterbrechung mal nachzufragen.
Es geht ja erstmal los, dass wir ein Tor schießen, was aberkannt wird. Da habe ich lange mit dem Schiedsrichter geredet. Wir hatten ja Zeit in der Regenpause, habe ihn darauf angesprochen. Jo sagt, es war kein Foul. Ich habe ihn dann gefragt, ob es andersrum irgendwie dann ein Elfmeter vielleicht für uns wäre, wenn man offensiv auch so geblockt wird. Da hat er dann gesagt, ja, da muss ich dir irgendwie recht geben. Also ich glaube, das war schon strittig.
Wie strittig war es für dich und wann hast du realisiert, okay, das ist jetzt genauso gewesen und entschieden worden?
Also der Schiedsrichter kommt ja aus England und ich habe bei der ganzen EM noch keinen einzigen guten Engländer gesehen auf dem Rasen, ja, auch den Schiedsrichter gestern nicht. Von daher, normalerweise musst du...
Den hast du vorbereitet.
Wenn du von der Insel kommst und normalerweise Premier League-Spiele pfeifst, so wie er pfeift die ganz großen Spiele, Manchester City, Liverpool, wenn er so ein Ding abpfeift von Kimmich, dann glaube ich, pfeifen in England alle von der Tribüne. Und deswegen war es für mich eine glatte Fehlentscheidung. Wir können... Gott weiß, wie froh sei, dass der VAR gestern Deutschland gerettet hat.
Hast du nicht gesehen? Also Felix hat es gerade erklärt. Hast du diese Aktion und diese aktive Bewegung Kimmichs in den Gegner rein nicht als solche bewertet, sondern als stehendes Blocken?
Natürlich geht er rein, aber letzten Endes, er nimmt es ja dann auch an und fällt dann quasi um oder geht so ein Stück nach vorne. Und Kimmich ist ja auch keine 2 Meter groß und ein richtiger Schrank, sondern wenn er mit seinem Körper da reingeht, dann muss der eigentlich stehen bleiben. Und deswegen glaube ich, hätte ich dieses Ding nicht abgepfiffen. Insbesondere, wir haben ja bei dieser Europameisterschaft eigentlich diese Tendenz, dass die Schiedsrichter sehr viel laufen lassen. Let's them play ist ja auch so das, was vorgegeben ist. Also viel laufen lassen, wenig Einflussnahme des Schiedsrichters bei diesem Turnier. Und ich glaube, wenn man jetzt diese eine Szene in den Gesamtkontext stellt, dann glaube ich, hätte man einfach dieses Ding nicht zurückpfeifen dürfen.
Aber Felix, eine Frage nochmal. Habe ich das gerade richtig verstanden? Wenn es mit dem Rücken wäre, ist es was anderes, als wenn es...
Du darfst immer stehen. Also das ist völlig erlaubt, wenn du nur den Block hinstellst und quasi im Stehen. Ja, aber die Bewegung war einfach dann zu aktiv.
Okay, weil du auch gerade meintest, irgendwie zugewandt oder so. Aber das ist egal, ob ich jetzt mit dem Rücken davor oder... Sonst würde ich sagen, wir blocken nur noch rückwärts irgendwie. Hey.
Nein, wenn du rückwärts natürlich den Schritt machst, ist es okay, genauso ein Blocken. Okay. Das ist eine aktive Aktion. Aber Stehen an sich ist nicht das Problem. Aber Kimmich stand ja nicht. Okay. Er hat ja was Aktives gemacht. Er hat den Spieler aus dem Spiel genommen. Und das ist ein Foul. Und deswegen auch... ich weiß, die Mannschaften trainieren das so, aber sie gehen damit über die Grenzen. Und solche Sachen werden, auch wenn ich dir das jetzt sagen muss, werden normalerweise immer abgepfiffen.
Es geht, glaube ich, auch im Großen und Ganzen darum, dass draußen verstanden wird, was entschieden wird auf dem Platz und dass es eine gewisse Vergleichbarkeit gibt, die da hergestellt wird, dass man eine Art Form oder Norm anwenden kann auf ähnliche Fälle. In der 48. Minute gab es dann diese Situation mit der Fußspitze und Abseits und Tor Dänemark. Erst haben die gejubelt, dann wurde es aberkannt. Wie hast du, Stefan, diese Situation wahrgenommen?
Also als ich die Szene gesehen habe, ich habe es logischerweise mit dem bloßen Auge nicht erkannt, das muss ich dazu sagen.
Das hat niemand.
Genau, genau. Und deswegen ja schön, dass wir das haben. Also das ist natürlich brutal, das ist überhaupt keine Frage. Aber darauf müssen, und dazu sind sie auch verpflichtet, die Schiedsrichter dann darauf zurückgreifen und hier dann zu sehen, das Bild, klar, minimal, aber es ist nun mal abseits und das Tor dann eben zurückzunehmen, völlig korrekt und ganz normal. Und dann sollte man auch nicht auf die Schiedsrichter gehen, sondern an das Regelwerk, dass die so geschrieben sind. Und wir sehen es ja auch hier in dieser Situation, dass es eben abseits war.
Es gibt eine Situation, später Handspiel, besprechen wir auch gleich, aber der dänische Trainer hat eben zu dieser Abseitssituation etwas gesagt, Kasper Jüllmann, und hat in diese Aussage gleich dieses Handspiel mit reingepackt. Wollen wir als Vorlage verwenden.
Es wurde entschieden durch zwei VAR-Entscheidungen. Es ging um 1 Zentimeter. Ich habe das Foto hier auf meinem Handy. Mir wurde gesagt, was die Statistik angeht, macht das keinen Sinn. So sollten wir nicht den Videoschiedsrichter benutzen. Es geht um 1 Zentimeter. Nach ein paar Minuten war dann ein Elfmeter. Ich habe jetzt echt genug von dieser lächerlichen Handregel. Wir können nicht von unseren Verteidigern verlangen, dass sie mit den Händen auf dem Rücken laufen. Er ist normal gelaufen. Das war eine normale Situation. Er ist gesprungen und dann kam der Ball aus 1 Meter an seine Hand. Ich spreche selten über solche Entscheidungen, aber das war natürlich entscheidend für dieses Spiel.
Er wirkt jetzt nicht wie ein schlechter Verlierer, sagt aber auch, man sollte den VAR nicht so anwenden als Trainerin. Lebst du das mit oder siehst du es anders?
Nee, ich sehe es anders, weil ich finde, es ist einfach schwierig, wenn er sagt, ja, bei 1 Zentimeter nicht. Aber wo fängt denn dann die Grenze an? Machen wir es dann bei 2 oder bei 3? Und dann sagt er, ja, aber 4 ist doch auch lächerlich. Bei 3 ist noch nicht und bei 4 ist dann. Also wir sagen ganz klar, wenn ein Körperteil irgendwas vor dem ist, dann ist das abseits, Punkt. Und da muss man sich dran halten. Und das, ja, es ist bitter, aber ich finde wirklich auch, dass er ein guter Verlierer ist. Also ich glaube, man kann ganz anders reagieren in diesen Emotionen. Das macht er noch richtig ordentlich.
Was Kasper Jüllmann noch erklärt hat, nicht in dieser Pressekonferenz, sondern später in einem anderen Interview, dass es ihm darum geht, dass zwar messbar ist in diesem Moment, in dem angehalten wird, ob die Fußspitze drin ist oder nicht, wie du auch vorhin gesagt hast, aber er sagt, man kann nicht genau messen, wann der Ball den Fuß verlässt beim Zuspiel.
Es gab früher mal eine Regel, im Zweifel für den Angreifer, ne, für den Stürmer. Ich glaube, dass man die, wie es Stefan auch vorhin schon gesagt hat, man muss die komplette Regeln, auch mit dem Handspiel und auch mit dem Abseits. Ich war schon immer dafür, dass die Entscheidung im Strafraum, ja, nutzt den Videoschiedsrichter, außerhalb des Strafraums bin ich dafür, dass man den Videoschiedsrichter nicht mehr einsetzt, aus dem einfachen Grunde, dann kriegen wir diese Situation nicht. Diese Situation hätte es vor 10 Jahren, wäre es 4000 Mal ein Tor gewesen, weil keiner erkennen kann, dass das Abseits war. Und er hat ja recht, in dem Moment, wo vielleicht der Ball gespielt wurde, weiß man ja gar nicht, ob der vielleicht 1 Zentimeter vorne dran. Nochmal eine brutal knappe Entscheidung. Aber deswegen, ich glaube, dass wir auch viel zu viele Unterbrechungen haben außerhalb des Strafraums, wo der Schiedsrichter oder der Videoschiedsrichter manchmal eingesetzt wird. Und deswegen bin ich dafür, entscheidende Dinge, die passieren im Strafraum, da, ja, Videoschiedsrichter einsetzen, außerhalb des Strafraums. Lass das Spiel laufen. Das ist ja genauso eine Krux-Regel mit, lass den Spieler erstmal, gestern mit Havertz, dann lassen die erstmal 40 Meter laufen, dann spielt er den Ball zurück, dann wird ein Abschluss gemacht und dann gibt es Abseits 40 Sekunden später, wo ich sage, das ist für mich eine völlig schwachsinnige Regel. Wenn ich als Linienrichter erkenne, es ist Abseits, heb die Fahne hoch, lass die Spieler nicht. Es kommt zum Beispiel ein Zweikampf, Rüdiger geht raus, weil der Linienrichter die Fahne hebt. Die knallen zusammen, beide verletzen sich und auf einmal heben die Hand, es ist Abseits und beide Spieler müssen ausgewechselt werden. Das ist für mich eine völlig schwachsinnige Regel, das Spiel laufen zu lassen, wenn einer 3 Meter im Abseits steht. Und nochmal.
Ja, du hast recht! Super! Du hast recht! Super geil, Alter!
Können wir dem den Alkohol wegnehmen?
Aber Mario Faber hat bei den Bayern-Fans, wir haben es ja gehabt in der Champions League, wo genau eben das passiert. Wo der Schiedsrichter zurückpfeift und dann stellst du anschließend fest, es war dann eben noch ein bisschen knapp. Also mir ist dann doch lieber, im Zweifelsfall läuft er 30 Meter mehr und ich habe dann eine richtige Entscheidung bei diesen spielentscheidenden Situationen. Und er schaut sich dann eben noch mal an.
Also, ich hätte mich über 30 Meter geärgert, wenn ich hätte mit 30 Meter mehr laufen lassen.
Und dann bei der Hitze.
Ja, Felix, du hast Mario aufmerksam zugehört. Wo ist da die Grenze? Es gibt Situationen, die man im Stadion und am Fernsehbild mit ein bisschen Erfahrung sofort als Abseits identifizieren kann und dennoch wird weiterlaufen gelassen. Wo zieht man die Grenze?
Also zu dem Abseits ist es genau in der Mitte zwischen dem, was ihr beide gesagt habt. Die Schiri ist natürlich sensibilisiert durch diese Szene mit Bayern gegen Real. Es gab sicher eine Anweisung vor der Euro, eher eins laufen zu lassen, damit sowas nicht wieder passiert. Jetzt lassen sie es halt vielleicht einen Tick zu viel laufen, da hast du schon recht. Und trotzdem muss man irgendwo auch die Chance haben, so eine Situation auch zu überprüfen. Sonst kommt es eben so wie im Halbfinale, das war der Worst Case. Ja, das war natürlich für den Schiri auch nicht toll. Die anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, die hat der Fußball einfach implementiert. Ja, wir haben jetzt dieses System, wir haben jetzt diese Technik und das ist genauso, wie du es gesagt hast. Jetzt müssen wir damit leben, dass eben der Computer da diese Millimeter ausspuckt und dann müssen wir uns eben daran halten. Was der Trainer gesagt hat mit dem Kickpoint, also wann wird der Ball gespielt, wird ja auch gemessen. Ja.
Gibt es da dieses Ball-EKG oder wie wird das gemessen?
Nee, das wird auch gemessen vom Computer. Also ich bin jetzt kein Ingenieur, ich kann das nicht erklären, aber ich habe mich heute Morgen nochmal informiert. Also der Computer misst den Kickpoint. Und er misst dann zeitgleich, das ist alles synchronisiert, misst er eben dieses Abseits und dann kommt eben ein Ergebnis raus. Und jetzt können wir natürlich sagen, wie du schon sagst, wir nehmen das Ergebnis oder machen eine Karenz von 5 Zentimetern. Aber warum? Also wenn wir das Ergebnis haben, müssen wir uns eben auch damit irgendwo auch dann auseinandersetzen. Wir hatten einmal Pech gegen die Schweiz. Da hat das Tor von der Schweiz war ganz knapp regulär, weil Rüdigers Fuß noch, ich dachte erst, wäre abseits gewesen, aber Rüdigers Fuß war dann noch über der Linie. Ja, da haben wir Pech gehabt. Hätten wir auch sagen können, ja, dann sollen sie doch bitte den Fuß wegmessen. Ja. Ja, und jetzt haben wir halt mal Glück gehabt. Aber wir müssen damit leben, dass eben dieses Ergebnis rauskommt. Und da müssen wir darauf vertrauen, dass es richtig ist.
Ist natürlich, wenn etwas messbar ist, kann man es schwer hinterfragen. Dann ist es praktisch erwiesen. Dennoch filtert es teilweise Emotionen heraus. Und das ist das, was den Fußball eigentlich so liebenswert macht. Ruth Hofmann ist bei den Fans, bei den Zuschauern hier. Stichwort Emotionen.
Genau, ich würde das nämlich gerne mal nachfragen bei den Fans, wie die ganze Situation, die wir hier besprechen, bei euch ankommt. Also können wir froh sein, dass es den VAR gibt oder ist es irgendwie zu viel?
Ich denke, wenn man die technischen Hilfsmittel betrachtet und man die technischen Hilfsmittel einsetzt, dann sehe ich es ähnlich wie die Experten, dann ist ein Zentimeter abseits halt abseits. Ja. Wenn man darauf verzichtet, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht gepfiffen worden, das heißt, dann hätte das Tor wahrscheinlich gezählt. Was das Handspiel angeht, sehe ich es ähnlich. Also wenn man mal Fußball gespielt hat, ist natürlich so ein Handspiel extrem bitter. Ja. Mhm. Weil man kann die Hände nicht einfach als Abwehrspieler 90 Minuten verschränken, das geht nicht. Ja. Und ich denke, man sollte auch, ich sehe es ähnlich wie Mario, man sollte sich überlegen, wo man den VAR einsetzt und wo nicht. Genau.
Also knappe Entscheidungen vor allem auch. Hatten wir Glück demnach?
In diesem Fall auf jeden Fall Glück. Ich gehe da ebenfalls pflichte der Meinung bei von meinem Nebensitzer und Mario Basler. Also der VAR greift für mich zu oft ein. Sollte einfach gerade im 16 einfach auch das Spiel mehr laufen lassen, mehr die Emotionen gehören zum Fußball und wenn die immer weiter in den Hintergrund gerückt werden, geht auch der Reiz für die Fans verloren.
Okay, also VAR ja, aber eben das Spiel, den Spielfluss nicht zerstören. Damit Jochen, zurück zu dir.
Ja, diese Handspielgeschichte, die wir jetzt schon mehrfach angerissen haben, da geht es eben auch um Vergleichbarkeit und eben um die Aussage, Fußballer, Spieler, Spielerinnen, Fußballerinnen, Trainerinnen, Trainer verstehen es nicht, aber die Regel bleibt doch bestehen. Wie kannst du es erklären, dass es richtig ist?
Naja, ich finde, diese Handspielregel ist eine der schwierigsten im Moment tatsächlich. Und ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, hat gestern mit den Dänen wirklich großes Mitleid gehabt, weil es gibt ja keine aktive Bewegung zum Ball hin. Es gibt keine Absicht, in irgendeiner Form den Ball aufzuhalten. Das heißt, der ist in einem ganz normalen, nicht bei einem Zweikampf drin, sondern in der Laufbewegung. Und am Ende entscheidet sich dadurch, dass der Ball leicht die Hand berührt, am Ende das Aus der Dänen. Und ich finde, über diese Regelung muss wirklich grundsätzlich nachgedacht werden. Es ist auch für die Fans nicht nachzuvollziehen. Wenn jemand absichtlich eine Hand benutzt, um damit das Spiel zu beeinflussen, dann ist es Hand, so war es früher. Aber es kann nicht sein, dass sobald der Ball zufällig an irgendeinen Finger geht, ein ganzes Spiel entschieden wird und die dann deshalb nach Hause fahren. Also von daher ist mein Mitleid heute schon ein bisschen auch mit denen, denn das war einfach verdammt viel Pech.
Wir haben dieses Ball-EKG gerade eingeblendet, sehen wir vielleicht gleich nochmal vollbildlich und auch die Situation, die da so war. David Raum war auch der Einzige, der sofort protestiert hat. Nach Spielende hat Bundestrainer Julian Nagelsmann natürlich auch zu dieser Sache eine Meinung gehabt.
Dann kriegen wir einen Handelfmeter für uns, der, wo ich verstehen kann, dass die Dänen sich drüber aufregen, aber die Regel ist leider so, ob man jetzt gut oder schlecht findet, da kann man drüber diskutieren. In meinen Augen ist es hart, weil es eine normale Laufbewegung ist von dem Spieler, der macht jetzt keine bewusste Armhaltung, aber die ist halt abgespreizt vom Körper, über Brusthöhe. Und die Regel ist halt faktisch einfach so, wie sie ist.
Faktisch so, wie sie ist. Warum das so ist, besprechen wir gleich unter anderem mit dir, Felix. Wir schalten zu unserem Sport1-Chefreporter, der noch in Dortmund ist, der das Spiel im Stadion verfolgt hat. Später auch noch Philipp Lahm, der ja Teil des Sommermärchens 2006 war, jetzt Turnierdirektor ist. Und wir werden natürlich nochmal über die Emotionen sprechen, denn die deutschen Fans sind einhellig der Meinung, das wird was mit dem EM-Titel, denn die Mannschaft wird sich noch steigern. Machen eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich zurück hier beim Fenster.com EM-Doppelpass in Hilfe. Live aus dem Hilton Munich Airport, begleitet von Hajo von Adel und Band, sind wir zurück beim Fenster.com EM Doppelpass. Und da wir gerade beim Handspiel waren, kurz bevor wir zu unserem Chefreporter rüberschalten, an Felix diese Situation. Wir haben es gerade gesagt, Fußballer, Trainer verstehen es nicht. Schiedsrichter müssen es verstehen und erklären. Wie schwierig ist die Situation für Schiedsrichter?
Ja, also die Handspielregel ist wirklich ein Problem, auch für uns. Und manchmal muss ich Handspiele pfeifen, wo ich auch sage, boah, das ist mir jetzt einfach auch zu hart. Und so wie gestern, ich kann die Dänen total verstehen, ja. Also wenn man das gerade das Bild gesehen hat, die Hand war schon draußen, ja, aber der Julian übrigens sagt gute Sachen über Schiris, also auch nach den Spielen, der hat dann echt ein gutes Gefühl und ich finde es auch ziemlich fair, dass er sagt, das ist schon bitter für die Dänen. Aber es ist halt nur mal so, die Hand ist draußen, es wird mittlerweile auch gemessen, ja, war der Ball an der Hand mit diesem EKG, mit dieser neuen Technologie, dann war er dran. Was willst du denn machen? Du kommst da nicht mal raus. Ja? Wenn das dann gemessen worden ist und der Ball war an der Hand, ja, dann kann man doch nicht sagen, okay, jetzt gibt es trotzdem keinen Elfmeter. Dann würden wir sagen, ja, Moment mal, die haben es jetzt gemessen und es gibt keinen Elfmeter. Und jetzt sind wir eben so weit. Deswegen machen viele Spieler das, dass sie die Hände verschränken. Das ist völlig atypisch. Ja? Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was ihr lernt, aber das ist der einzige Schutz, dass man eben nicht in die Situation kommt, einen Elfmeter zu produzieren.
Aber ganz kurz, Felix, diese Entscheidung, klar gibt es das Zeichen aus dem Ball, aus dem EKG. Ich finde es geil, dass Ball jetzt auch schon EKG-Gerät hat. dann geht ja der Schiedsrichter raus, guckt sich die Situation an. Da kann doch der Schiedsrichter theoretisch, kann doch der Schiedsrichter entscheiden, naja, so schwerwiegend war dieses Handspiel ja jetzt auch nicht. Ich meine, das war ja sogar in der Zeitlupe schwer zu sehen, dass der denn überhaupt berührt hat. Und der hat ja die Flugrichtung auch nicht so verändert, dass du jetzt sagst, deswegen geht der Ball seit 3 Meter höher, sondern das war ja wirklich ein Streifschuss. Ja, und das ist ja die Situation, wo ich dann auch meine, da muss halt ein Schiedsrichter dann auch mal hingehen und muss dann sagen, für ihn reicht es nicht, dass der Ball so die Flugbahn verändert hat, dass da daraus keine Torchance. Weil wenn du denn die Flugbahn siehst als Fußballer, hast du genau gesehen, der Ball wäre auch so auf die andere Seite, der hätte auch keinen Mitspieler gekriegt.
Aber es steht so geschrieben.
Ja, Stefan, natürlich steht so geschrieben, aber trotzdem ist es doch für mich eine Fehlentscheidung, wenn das jetzt der Ball flach reinkommt und der Spieler lässt sie hinfallen und streckt die Hand aus und er kommt ran. Ja, aber die Flugbahn von diesem Ball ist doch schon ganz klar zu erkennen in der normalen Geschwindigkeit, dass der Ball sowieso hinter alle Spieler gegangen wäre und wahrscheinlich zum Seiten ausgegangen wäre. Also das war ja keine Flanke, wo du sagst, da drin waren drei Stürmer oder offensive Mittelfeldspieler, die hätten den Ball noch verwerten können. Der Ball wäre sowieso über die komplette Abwehr- und Stürmerlinie gegangen. Das meine ich ja.
Es ist nachvollziehbar, was du sagst. Die Flugbahn wurde jetzt noch nie mit eingenommen in das Kriterium, wie man entscheidet. Es war jetzt in den vergangenen Jahren immer mal wieder so ein Richtungswechsel, der schwer nachvollziehbar war. Es hieß mal eine Zeit lang, Absicht eines Spielers muss vorliegen. Und wenn man dann mit Schiedsrichtern gesprochen hat, hieß es ganz oft, ja, Absicht war es keine, aber Hand war es trotzdem, weil unnatürlich Körper. Wie ist die Herangehensweise jetzt ganz klar für dich als Schiedsrichter? Welche Abfolge musst du berücksichtigen?
Also Absicht gibt es ja eigentlich nicht mehr. Es gibt keinen Spieler, der im Strafraum den Ball mit Absicht in die Hand nimmt. Ja, also das gibt es nicht mehr im Profifußball. Das heißt, wir mussten neue Parameter finden. Ja, eben das, was wir so gesagt haben, Vergrößerung der Körperoberfläche. Ja, das ist ein Risiko, wenn ein Spieler ein Risiko geht mit seinen Händen. Und das wurde jetzt eben alles dann auch ein bisschen dokumentiert. Und jetzt müssen wir dann eben als Schiris müssen wir entscheiden, ja, ist es ein Risiko? Hat er die Körperoberfläche vergrößert? Ja, war es billigend in Kauf genommen, dass er den Ball mit der Hand spielt? Und das ist auch für uns wirklich undankbar. Also wirklich schwierig. Und wenn es eben so ist, dass wir messen, so wie hier, wenn es der Ball voll an die Hand geht, dann würden wahrscheinlich alle sagen, ja, okay, ist irgendwie vertretbar. Aber es wird eben gemessen, ein Minimum von einem Kontakt. Aber was sollen wir jetzt machen, Mario? Ich weiß nicht, wenn ich rausgehe und dann sage ich, das reicht mir nicht, ja, dann sagt ihr doch alle, ja, sorry, geht's noch oder was? Ja, also der Ball war in der Hand.
Es würde einfach viel schwieriger werden, wenn wir jetzt wieder einen ermessenen Spielraum des Schiedsrichters mit einbeziehen. Und das ist ja auch viel angreifbarer als so eine klare Entscheidung. Die Hand ist abgestreckt und der Ball wird touchiert und dann ist das Handspiel, ob es groß, ob die Flugrichtung gewechselt oder nicht. Und dann ist das irgendwie klarer und leichter zu akzeptieren, als wenn man noch auf das Ermessen eines Schiedsrichters, wie er das jetzt einschätzt, Dann nimmst du
dem Schiedsrichter alles weg. Wenn der Schiedsrichter schon nicht mehr ermessen kann oder darf, ob das jetzt eine spielentscheidende oder eine Flugrichtung veränderte Situation war. Ja, für was braucht man noch einen Schiedsrichter? Dann lass doch alles so laufen und sag, da oben sitzt der Computer und der entscheidet dann alles. Da brauchen wir doch unsere Schiedsrichter nicht mehr. Du musst doch denen auch nochmal, die haben es doch am allerschwierigsten. Die sind doch am Schluss immer die Buhmänner, weil ja, der Fan ist damit nicht einverstanden, der ist damit nicht einverstanden. So, aber die Entscheidung muss doch trotzdem aber noch ein Schiedsrichter treffen können. War das jetzt eine Handspielsituation, die so entscheidend war, dass der Ball eine Torchance herbeigerufen hat und durch das Handspiel hat er sie nicht herbeigerufen. Also nochmal, wenn du als Fußballer diese Flanke siehst, dann weißt du, der wäre auch so hinten rausgegangen. Und als Schiedsrichter gehe ich dann da raus und sehe nach der achten Zeitlupe, der hat den gestriffen.
Also der hat die Flugkurve. Vielleicht würde er es auch erst nach der achten Situation sehen, ob die Flugkurve sich doch verändert hätte und ob vielleicht doch noch jemand dran gekommen wäre und schon hätten wir dasselbe Problem. Nein. Weil er sagt, das ist keine Verhinderung der Torchance. Und dann sieht man, aber da hinten ist doch noch einer eingelaufen.
Aber nochmal.
Ich glaube, das ist noch schwieriger.
Aber der steht ein Meter vor. Wir sagen immer, wenn die Italiener haben gestern die Schweizer, haben sie nicht angegriffen, ne, wenn sie die Tore kriegen. Jetzt geht der Trainer hin und sagt, du gehst jetzt ganz nah dran. Jetzt steht er ein Meter, der Dänenspieler ein Meter vor dem Raum. Der Raum flankt den Ball und der macht keine typische Bewegung zum Ball hin, sondern der macht die ganz normale Bewegung, wenn du läufst. Jetzt kriegt er den Ball an die Hand. Ich als Außenspieler, ich würde jeden Ball versuchen, jemanden in die Hand zu schießen. Weil von 10 Mal gibt es 8 mal 11 Meter. Es ist doch ein klarer Nachteil für jeden Abwehrspieler. Wenn du ein bisschen das Gefühl rauskriegst, dass du weißt, es wird sowieso, jetzt ist ja der Chip da drin, das EKG, ist da jetzt in der Ball drin. Nochmal, ich würde als Außenspieler immer versuchen, jemanden an die Hand zu schießen.
Und gar nicht mehr flanken.
Nein, von 10 Mal kriegst du vielleicht 6, 7 Mal vielleicht einen Freistoß oder einen Elfmeter, weil es halt ein Handspiel ist, weil die Hand ein bisschen weggestreckt ist. Der hat ja die Hand nicht so ausgestreckt, der hat die Hand so und kriegt den Ball ein bisschen an die Hand, der die Flugbahn 0,0 verändert. Und jetzt kriegst du einen Elfmeter.
Aber dann müssen ja die Regeln neu geschrieben werden. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die man dann im Fußball hat.
Wir erinnern uns
an das Länderspiel Kroatien gegen Italien, wo der Italiener mit der Hand auch rausgeht. Mhm, ja, der Schuss wird geblockt von dem Italiener. Ein klares Handspiel, Elfmeter in der Konsequenz. Diese Szene, der Ball berührt ja die Hand, so bescheuert wie die Regel ist, aber er berührt ja die Hand. Wo fangen wir jetzt wieder an? Ja, genau. Genauso wie beim Abseits mit dem 1 Zentimeter oder fangen wir erst bei 5 Zentimeter an? Wo fangen wir an? Grundsätzlich steht er im Abseits und dann ist es Abseits, ob 1 Zentimeter oder 5. Ja, aber bei dem Handspiel, ob er ihn jetzt voll gegen die Hand kriegt und er wird geblockt, Italien, Kroatien und die Kroaten kriegen diesen Elfmeter. Oder hier in diesem Fall, wo willst du dann, dann musst du die Regeln neu schreiben und sagen, so, jetzt müssen wir zurück und der Schiedsrichter entscheidet ganz allein, ob Absicht vorliegt, was hier definitiv nicht vorliegt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Genau.
Und bei dem Italiener, glaube ich schon, war es eine Absicht, ich muss den Ball blocken und deswegen Elfmeter, richtige Entscheidung. Dann müssen wir dahin gehen. Dann muss die Regel neu geschrieben werden für die Schiedsrichter und im Sinne der Schiedsrichter und im Sinne des Spiels.
Ich unterschreibe dafür, dass er neu geschrieben wird, die Regel. Ja. Aber diese Situation, Stefan, gestern, ist ja ganz klar zu sehen, dass die Flugbahn des Balles nicht großartig verändert wird. Ja. Und es nochmal. Wir wissen doch selbst als Spieler, wir rennen. Du kannst ja nicht auf dem Platz so rumrennen. Wenn ich die Abwehrspieler schon sehe, wenn sie dann so verteidigen müssen, so, dann sage ich, das hat doch mit Verteidigen nichts mehr zu tun.
Na, ist auch nicht gut für den Sport, nicht gut für den Fußball. Das muss man auch dazu sagen.
Du hast gesagt, das ist undankbar, Felix. Ist das die Lösung, die Regeln neu zu schreiben? Willst du das?
Also die Handregeln, nicht die Regeln, sondern die Handregeln. Nur in diesem Falle.
Was willst du denn reinschreiben? Willst du es reinschreiben, nur wenn er den Ball fängt oder...
Nein, ob eine Absicht, aber dann geht das Diskutieren ja
die
auch
Absicht
wieder
war
los,
ja zuvor.
Weil der eine Schiedsrichter geht dann hin und sagt, das war Absicht. Der andere sagt, nee, das war in meinen Augen keine Absicht. Aber das liegt dann bei dem Schiedsrichter, das zu entscheiden und zu erkennen. Ich glaube, hier sind wir uns alle einig, dass hier definitiv keine Absicht vorliegt.
So, und nochmal, es ist ein Meter Entfernung gewesen. Also wenn ein Abwehrspieler, nochmal, wenn ich Trainer bin, sage ich zu meinem Abspieler, wenn du jetzt 4 Meter von dem, vom Raum wegbleibst, Entschuldigung, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, haue ich dir nach dem Spiel in die Fresse rein. Ich will ja, dass mein Abwehrspieler ganz nah und versucht, den zu hindern am Flanken. So, aber wenn die näher hingehen, ist die Gefahr natürlich auch größer, dass der Ball nach einer Flanke an die Hand geht. Da muss der Spieler am besten 4 Meter wegbleiben, weil dann kann er nichts mehr ausrichten gegen die Flanke.
Dann spielt er aber in Zukunft nicht mehr, weil er 4 Meter weg ist.
Genau. So, verstehst
du,
Felix?
Kann aber offensichtlich auch nicht jeder Spieler, so wie du, präzise die Hand des Gegners anschießen. Ja, wahrscheinlich.
Ich schieße dann einen Vogel von der Latte, wenn es sein muss.
Ja. Wir besorgen einen Ball und machen das gleich. Und wahrscheinlich müssen wir auch warten, bis die Technologie dann so weit ist, um die Ablenkung des Balles dann auch zeitgenau zu messen. Wie viel, ab welchem Winkel wird dann entschieden? Das ist super interessant. Wir schalten zu unserem Sport1-Chefreporter nach Dortmund, der das Spiel gesehen hat, mit der klaren und einfachen Frage. Stefan, die Entscheidung, die wir gerade besprochen haben, VAR-Eingriff bei Handspiel, Fußspitze im Abseits und auch dieses Blocken von Joshua Kimmich. Wie wurden diese drei Situationen einerseits im Stadion von den Fans, andererseits von den Spielern gesehen und wahrgenommen?
Also die Fans sind manchmal ein bisschen alleingelassen worden. Ich muss sagen, dass während dieser Europameisterschaft die VAR-Entscheidungen sehr gut kommuniziert werden. Da wird dann auch schriftlich auf den Videowänden festgehalten, was jetzt eigentlich passiert ist. Nur gestern waren die Ereignisse so schnell aufeinander und es war alles so hektisch, dass man das erstens gar nicht nachverfolgen konnte und auch diejenigen, die für die Videowand zuständig sind, das gar nicht rechtzeitig auf die Videowand projizieren konnten. Also da war schon viel Chaos unterwegs. Und die Spieler hatten immer wieder Gesprächsbedarf beim Schiedsrichter, haben sich auch einiges nochmal erklären lassen müssen. Also da lief nicht alles perfekt. Allerdings die Umstände waren eben so, dass es sehr, sehr hektisch war und dass man oftmals gar nicht nachverfolgen konnte, was wird jetzt eigentlich gerade entschieden. Also kein Vorwurf an den Schiedsrichter, aber als Zuschauer war man schon manchmal alleingelassen.
Das ist genau ein Problem dann im Stadion tatsächlich, wenn die Fans warten müssen und auch die Spieler, ob Emotionen raus dürfen oder nicht. Diese Gewitterunterbrechung, die es da in Dortmund gab, 24 Minuten wurde Pause gemacht. Inwiefern hat sich die, wir haben es nur an den Fernsehschirmen verfolgt, inwiefern hat sich die davor angebahnt und wie war es für dich im Stadion?
Die hat sich angebahnt, weil auch hier an den Straßenecken gab es immer wieder Unwetterwarnungen. Also wir wussten, dass da etwas auf Dortmund zukommt. Und wir haben dann auch gesehen, dass aus Westen immer wieder die Wolken immer düsterer wurden und die Blitze immer näher kamen. Kurz bevor dann die Unterbrechung kam, gab es einen richtig heftigen Schlag. Da hat man dann gemerkt, okay, der Blitz ist jetzt nicht weit entfernt eingeschlagen. Und es ist eine gefährliche Situation. Also es ist ja nicht, das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Blitze da für Gefahr sorgen. Kasper Hjulmand hat da zum Beispiel eine Vergangenheit, der war 2009 Co-Trainer in Dänemark und da wurde während eines Spiels ein Spieler vom Blitz getroffen. Der hat das Ganze überlebt, aber dem musste später das Bein abgenommen werden. Von dem her war es richtig vom Schiedsrichter dazu zu unterbrechen. Die Zuschauer hatten, je nachdem, wo sie saßen, entweder ihren Spaß und haben im Regen getanzt oder sie haben sich in den Katakomben versteckt. Es war schon eine besondere Situation und nicht zu unterschätzen.
Was ist denn innerhalb der Kabine oder in den Katakomben bei den Mannschaften passiert? Wir haben vorhin gehört, David Raum hat mit dem Schiedsrichter gesprochen über das, was bisher passiert ist. Was hat Julian Nagelsmann seinen Spielern mitgegeben?
Ja, die Details wurden da nicht verraten, was da genau besprochen wurde. Es lief ein bisschen ab wie eine kleine Halbzeitpause. Das Problem war, dass der Rhythmus ein bisschen verloren gegangen ist für die Spieler, weil man hat dann wieder angepfiffen und 8 Minuten später ging es dann wieder in die Halbzeitpause. Also da haben einige Spieler schon zugegeben, das hat uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Das war enorm schwierig, die Situation zu bewältigen und obendrein noch die VAR-Unterbrechungen und der Rasen. Viele haben dann die Schuhe gewechselt und so weiter. Also es war gestern nicht leicht, Fußball zu spielen in Dortmund.
Wir haben uns gestern alle gefragt, was wäre denn gewesen, wenn diese Unterbrechung nach 44 Minuten, nach 44 gespielten Minuten stattgefunden hätte. Hätte dann der Schiedsrichter sagen können, wir gehen jetzt in die Kabinen, ziehen die Pause vor, kommen zurück, machen eine Minute erste Hälfte, wechseln die Seiten und spielen direkt weiter. Ist das möglich? Wie sehen die Regelungen da aus?
Das ist möglich und ich hatte das auch fast erwartet, dass es jetzt so passiert, weil es waren noch 10 Minuten zu spielen, hätte das genauso machen können. 10 Minuten spielen, dann Seiten wechseln und dann geht's weiter. Aber ich denke mal, da gab es dann andere Vorgaben. So eine Situation ist für einen Schiri eine brutale Stresssituation. Ja, diese 10 Minuten oder 15 Minuten in der Kabine, es kommen die Mannschaften permanent, also einmal von den Spielern und reden über vergangene Situationen, aber es kommen natürlich auch die Trainer, die wollen wissen, ja, haben wir Zeit wieder zum Warmmachen, ja, wie geht es dann weiter? Dann ist die UEFA-Delegation da, die eben solche Sachen bespricht. Also du bist da nur im Gespräch und bist nur unter Stress, also und dann wird eben gemeinsam entschieden, wie es weitergeht.
Was heißt gemeinsam entschieden? Wer hat das letzte Wort?
Also der Schiri natürlich, aber natürlich in großer Abstimmung mit der UEFA-Delegation. Es gibt also Delegierte. Aber du hörst schon auch ein bisschen den Trainern zu. Ja? Also die kommen auch rein, können auch dann was sagen. Ja? Können auch sagen, bitte, wir brauchen noch 5 Minuten wieder zum Warmmachen. Ich hatte mal ein Spiel im Nebel und da wollten dann beide Trainer weiterspielen. Also das war ein wichtiges Spiel in Bosnien gegen Irland, ein Playoff-Spiel für die Quali. Und eigentlich hätte man das abbrechen müssen. Aber beide Trainer wollten das Spiel zu Ende bringen. Ja, und dann habe ich es halt auch weiterlaufen lassen. Ja? Also da hört man schon so ein bisschen in die Szenerie rein, wie es weitergehen soll.
Stefan, als Trainer, ist das ein Vorteil für einen Trainer oder ein Nachteil, so eine Unterbrechung? Oder ist es
je nach Spiel? Das waren ja zwei Unterbrechungen. Es war ja einmal die wegen dem Gewitter und kurz danach nochmal die Halbzeitpause. Ich sehe das jetzt nicht so als großen Nachteil, weil du gewisse Dinge schon noch anpassen kannst. Die Spieler, vielleicht der ein oder andere hat ein Wehwehchen oder wie auch immer. Mario bei der Pause hätte wahrscheinlich 2 geraucht. Wahrscheinlich.
Ich hätte darauf plädiert, immer Pausen
zu machen. Es ist ungewöhnlich, weil die erste schon relativ lang war und man erstmal nicht weiß, wann geht es überhaupt weiter. Geht es überhaupt weiter oder wird komplett abgebrochen? Ich denke, der Schiedsrichter hat das gut gemeistert, steht unter enormem Druck und muss Entscheidungen treffen. Und ich denke, dass sie es gut gemanagt haben.
Ja, also generell als Trainer freut man sich, wenn man eingreifen kann, weil man hat außen, wenn es so laut ist, man hat richtig wenig Einfluss auf eine ganze Mannschaft. Und wenn du eine Unterbrechung bekommst, und ich glaube, Julian hat sie auch so genutzt, dass er sogar Videos gezeigt hat. Ich glaube, er hat sogar, so wie ich das gehört habe, hat er ein paar Szenen gezeigt, wie sie besser die letzte Linie attackieren können, weil die Dänen ja schon auch immer aggressiv nach vorne verteidigt haben, viele Räume hinter der Linie waren. Und für Spieler ist es extrem wichtig, das auch nochmal zu sehen. Ne? Das zu hören ist das eine, aber wenn sie es wirklich sehen, okay, ich habe wirklich die Option, da ist wirklich Raum hinter der letzten Linie. Darum hat ja auch Sané gespielt, weil er die Tiefe vielleicht ein bisschen mehr attackiert als wir. Und das denn zu sehen, also ich bin immer dankbar, wenn ich eine kurze Unterbrechung habe, wenn eine verletzt ist, natürlich nichts Schlimmes, aber man sie kurz zusammenholen kann, noch 1-2 Inputs, gerade nach so 30 Minuten, da hast du schon einen guten Überblick und dann ist es schon gut, auch wenn die Halbzeit kommt, du hast immer 2-3 Sachen zu sagen und so viel können sie auch nicht aufnehmen in der Pause.
Hat ja auch auf Dreierkette in der Defensive dann umgestellt in dieser Phase, hat ja, er ja genau. Gesagt, sogar nach dem Spiel, du hast gesagt, deine Drähte, woher weißt du das? Drähte in die Mannschaft, in die Kabine?
Nee, ich dachte, ich hätte das irgendwo gehört.
Hat er ja gestern erzählt.
Ja, genau, irgendwas, ja, vielleicht.
Bei ZDF hat er es ja danach erklärt, was er dann, dass er die Mannschaft nochmal zusammengerufen hat und hat nochmal ein bisschen was umgestellt und Videos in der Halbzeit gezeigt.
Und trotzdem fand ich meine Gefahr gestern für Deutschland deutlich größer, weil dieses Spiel plötzlich so zufällig wurde. Denn Deutschland war der große Favorit in diesem Spiel. Die ersten 20 Minuten waren relativ gut. Du bist drin, es läuft eigentlich alles nach Plan und dann kommt diese Spielunterbrechung und dann wird so ein Spiel eher zufällig. Dann hat der Boden eben noch die Begebenheiten, die er dann hatte und das spielt normalerweise dann im Außenseiter eher in die Karten. Und deswegen ist gut, dass sie diese Bedingungen dann ja, gut überstanden haben.
Die Zufälligkeit, die du gerade angesprochen hast, ist auch ein großes Stichwort bei uns gleich, denn wir haben noch ein Thema, das wir, während Stefan in der Leitung bleibt, natürlich noch besprechen werden. Philipp Lahm wird auch gleich zugeschaltet werden. Die Deutsche Bahn und die österreichischen Fans haben Lieder gesungen und skandiert bei dieser Europameisterschaft, die da so aussahen.
So im Arsch, die Deutsche Bahn ist so im Arsch, die Deutsche Bahn ist so im Arsch, die Deutsche Bahn.
Das tut weh. Das tut weh, das zu hören. Aber Philipp Lahm kam auch zu einem Spiel zu spät. Haben wir da ein Problem oder haben wir gar kein Problem? Besprechen wir gleich im Doppelpass und machen eine kurze Unterbrauchpause. Sie haben 75.000 Euro zu gewinnen. Bleiben Sie dran, machen Sie mit und bis gleich. München beim Fenster.com EM Doppelpass. Und während hier in der kurzen Unterbrechung immer noch hitzig über Schiedsrichter, über Regelkunde und so weiter geredet und diskutiert wurde, haben wir Stefan Kumberger weiterhin bei uns in der Leitung mit der sportlichen Frage. Denn es war unter der Woche immer dieses Thema, wer soll denn nun spielen? Füllkrug oder Havertz? Wer ist der Bessere für diese Partie? Du hast beobachtet, wie beide ihre Rolle angenommen haben. Havertz haben wir auf dem Platz gesehen. Wie hat Füllkrug seine ausgelebt?
Ja, Niklas Füllkrug ist so ein bisschen zum Leader aufgestiegen, hat gestern beim Strafstoß die ganze Auswechselbank zu sich geholt und dann hat man Arm in Arm die Ausführung des Strafstoßes von Kai Havertz eben verfolgt. Der war auch gestern in der Mixzone bei den Interviews glücklich und zufrieden. Der hat nicht irgendwie nochmal stunk gemacht und irgendwie verkündet, ich hätte die Chancen reingemacht, weil so ehrlich muss man sein, Kai Havertz hat gestern nicht gerade dazu beigetragen, einen Ruf als Knipser sich zu erarbeiten, sondern eher als Elfmeterkönig. Also bisher läuft das aber alles gut und Julian Nagelsmann macht im Hintergrund allen Beteiligten immer wieder klar, wo sind eure Rollen, welche Chancen habt ihr zu spielen und damit sind alle derzeit zufrieden.
Sehr zufrieden kann man auch sein, nachdem man im Viertelfinale steht, zum ersten Mal seit 2016. Vielen Dank, Stefan Kumberger, für deine Expertise von vor Ort. Wir sprechen natürlich noch weiter über Sportliches, aber auch über Atmosphärisches. Und wer kann das besser beurteilen als Philipp Lahm, der uns gleich zugeschaltet sein wird. Vorher schauen wir auf wichtige Zahlen von unserem Sportwettpartner. Direkt wieder zurück beim Fenster.com EM Doppelpass. Das Thema Füllkrug oder Havertz hat uns die gesamte Woche, vielleicht sogar die gesamte EM beschäftigt. Es sieht so aus, Havertz ist die Eins, Füllkrug der Nachleger. Siehst du es genauso wie Bundestrainer Nagelsmann oder
natürlich
anders? Warum?
Naja, Havertz ist doch für das, so wie wir Fußball spielen, der bessere Fußballer vorne. Mit dem kannst du viel besser kicken. Füllkrug ist sicherlich ein hervorragender Stürmer, aber ist jetzt, wenn du nicht über die Außen kommst, wenn du nicht über die Flanken kommst, brauchst du ja einen Fußballer vorne. Und das mit unserer Offensivkraft, mit Musiala, Wirtz, Sané und Gündogan, brauchst du einen Fußballer vorne, mit dem du Fußball spielen kannst. Und Füllkrug hat es ja bewiesen, wenn er reinkam, war er immer da. Gestern habe ich eine halbe Stunde, glaube ich, Kader gespielt. Habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen von ihm. Und Havertz, hast du gesehen bei dem Elfmeter, kann auch mal vielleicht nicht so gut spielen. Dann ist er halt eiskalt, weil besser kannst du einen Elfmeter nicht schießen, wie er den gestern geschossen hat. Da kannst du einen Torhüter reinstellen, der kann 4 Meter groß sein, den kriegt er einfach nicht. Und deswegen ist für mich Havertz ganz klar die Nummer 1 da vorne drin. Das habe ich vor dem Turnier schon gesagt. Mit dem kannst du auch richtig kicken.
Unser Reporter hat gesagt, Havertz nicht der Knipser, zumindest gestern nicht, aus dem Spiel raus nicht. 2 Tore, 2 vom Punkt. Wie siehst du es, Imke?
Ja, also ich sehe es genauso wie Mario. In das, wie wir Fußball spielen wollen mit den Deutschen jetzt, ist einfach Havertz der richtige Spieler. Und Julian probiert es ja auch immer, weil in Deutschland oder generell ist es ja so, dass im Fußball alle eine Meinung haben, ist auch richtig und ist auch schön. Genau deswegen lieben wir ja diesen Sport so. Und er probiert ja auch immer zu erklären, dass es bei ihm nicht nur darum geht, dass da vorne jemand steht, der köpfen kann und der mal ein Ding reinmacht, sondern vor allen Dingen, er macht viele Räume für andere Spieler. Er hat eine ganz andere Aufgabe. Und wenn man das gar nicht so beurteilen kann, aber jeder macht sich ein Urteil, deswegen sagt er, intern wird seine Leistung in jedem Spiel höher bewertet, als es vielleicht extern an so rein faktischen Zahlen gemessen werden kann. Und darum glaube ich auch, so Trainer haben immer ganz andere Einblicke und die Entscheidung, warum sie wie aufstellen, weil es jetzt zu dem Spiel eher passt. Aber auch wenn man riesen Hünen da hinten drinne. Wollten wir da jetzt groß mit Flanken, die auch noch füttern, dass sie uns da jeden rausschmettern? Nee, wir wollten ja auch fußballerisch Lösungen finden und die letzte Linie mit hohen Bällen, wenn sie uns viel Platz hinter der Linie lassen, die dort attackieren. Und da war er wieder der richtige Spieler für und eben nicht Füllkrug. Und ich glaube, so kann man das so einem Spieler auch erklären. Und wenn er das dann auch versteht und seine Rolle annimmt, und da hat ja Julian im Vorfeld schon echt für gesorgt, dass jeder diese Rollenakzeptanz, dass er sich Spieler zusammensucht, die zu so einem Team werden können, weil sie mit ihrer Rolle konform sind und das verstehen. Und deswegen muss ich sagen, macht Julian einen guten Job bislang.
Und für Nagelsmann ist, glaube ich, auch einfach extrem wichtig, dass er eben auch noch mal eine Wucht von der Bank bringen kann. Wenn du vielleicht 0-1 gegen Dänemark zurückgelegen hättest oder wenn es lange 1-1 steht und dann wäre ein Füllkrug gekommen, dann erstens mein Dortmund und das ganze Stadion wäre da gewesen. Und der verbreitet eben Angst und Schrecken. Umgekehrt, wenn er 70 Minuten spielt und wir nicht funktioniert, wenn dann Havertz eingewechselt wird oder Sané, dann glaube ich, kriegst du so ein Stadion auch nicht so richtig hinter dich. Und deswegen glaube ich, ist Füllkrug mit dieser Rolle wunderbar aufgehoben, akzeptiert sie. Und du hast immer noch die Möglichkeit, Gefahr von der Bank zu bringen.
Man braucht eben diese Teamplayer. Und das ist auch ein bisschen so der Fluch der guten Tat, wenn man als Joker seine Rolle gut auslebt. Warum sollte der Trainer da etwas ändern? Jetzt ist er live zugeschaltet, der Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024 und einer, der das Sommermärchen 2006 bei der WM hier mitgeschrieben hat. Schönen guten Morgen, willkommen mit einem Applaus. Philipp Lahm.
Hallo, servus zusammen.
Erstmal danke, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir können alle nachvollziehen, dass dein Zeitplan aktuell sehr, sehr eng getaktet ist. Du hast vor dieser Partie gegen Dänemark gesagt, wird ein hartes Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft das schafft. Wie sah dein Gemüts- und Gefühlszustand während der Partie aus? Ging ja doch um einiges hin und her.
Genau so. Also was man erwartet hat, glaube ich, hat man gestern eben auch gesehen, dass es nicht leicht ist, gegen Dänemark zu spielen. Insgesamt sind wir froh, dass die Mannschaft eben das Viertelfinale jetzt erreicht hat. Aber es kam ja auch schon in der Runde vor, es muss schon eine Leistungssteigerung her, wenn man dann bedenkt, dass es eventuell im Viertelfinale gegen Spanien geht.
Kommt das von alleine innerhalb einer Mannschaft oder kann da beispielsweise der Trainer oder der Kapitän, so wie du es warst, etwas in der Mannschaft tun, dass man seine Leistung steigert? Man darf ja auch nicht zu früh auf dem Zenit sein.
Ja, Stefan hat es ja vorher auch schon gesagt, also ich glaube, die Mannschaft und die Spieler wissen dann schon, dass es eine Leistungssteigerung eben braucht, auch das Trainerteam weiß es natürlich und man hat jetzt noch mal ein paar Tage Zeit, und dann hoffen wir, dass die deutsche Nationalmannschaft da ihre beste Leistung abrufen wird, weil die wird man brauchen. Jetzt warten wir heute Abend ab, ob Spanien oder Georgien der Gegner wird, aber gegen Spanien braucht man eine absolute Topleistung, um gegen diese Mannschaft zu bestehen.
Was würdest du sagen, muss die deutsche Mannschaft noch verbessern, um auf Augenhöhe zu sein mit den Spaniern? Die hatten noch keinen Makel in diesem Turnier.
Ja, einmal hat man gestern schon gesehen, dass wir defensiv schon teilweise auch anfällig sind, dass auch Dänemark Chancen bekommen hat gegen uns und offensiv das vielleicht nicht ganz so klar war. Und wenn, dass man dann eben das Spiel vorzeitig entscheidet, eben, dass man die Torchancen eben dann auch vollwertet. Insgesamt aber können wir zufrieden sein, glaube ich, mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Gruppenphase als erster bestritten, dann jetzt eine Runde wieder weitergekommen. Also insgesamt, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Und man sieht es ja auch an den Einschaltquoten und alles. Die Identifikation mit unserer Nationalmannschaft ist wieder absolut da.
İlkay Gündoğan hat vor kurzem, der jetzige Kapitän, einen interessanten Satz gesagt, als er so ein bisschen hinterfragt wurde, als er so ein bisschen kritisiert wurde, hat er gesagt, der moderne Fußball hat sich so verändert, dass vielleicht der Kapitän nicht immer zwingend in der Startelf stehen muss. Kann man ihn als Stärke auslegen, aber auch als Schwäche? Wie siehst du es? Du warst Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
Ich würde immer sagen, es ist schon wichtig, dass der Kapitän spielt. Also Kapitän ist man auch eben, um die Leistung vorzugeben und das immer wieder zu zeigen, eben im Training, aber auch in den Spielen. Also deswegen, ich finde es schon wichtig, dass der Kapitän immer spielt. Ich finde es auch schön, dass Ilkay Gündogan jetzt die Stellung hat, die er, glaube ich, schon seit mehreren Jahren verdient hat, dass er jetzt der Kapitän eben ist. Er hat unglaubliche Leistungen gebracht für Dortmund, für Manchester City, auch für Barcelona. Und ich schaue ihn einfach sehr, sehr gerne Fußballspielen zu, weil es schaut bei ihm einfach sehr, sehr elegant aus, wie er Fußball spielt. Und er macht seine Mitspieler einfach besser. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass Ilkay Gündogan als Kapitän oder auch nicht als Kapitän immer auf dem Feld steht.
Stefan, du warst auch jahrelang Kapitän des FC Bayern München. Kann der Kapitän von draußen genauso gut einwirken wie auf dem Platz?
Na, ich bin da bei Philipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Kapitän gehört auf dem Platz. Ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, auch innerhalb der Mannschaft, die Mannschaft auch mitzuführen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, es ist eigentlich egal, ob er jetzt von der Bank kommt oder auf der Bank sitzt oder auf dem Spielfeld steht. Kapitän muss immer unangefochten Stammspieler sein.
Philipp, atmosphärisch ist dieses Turnier etwas Besonderes. Da hat man tatsächlich den Eindruck, dass das auch im Laufe des Turniers noch mehr gewachsen ist. Die Fanzonen sind voll, es gibt Saxophonisten, die spielen, es ist immer wieder gute Stimmung. Du hast es damals 2006, der Vergleich wird ja immer angestrebt, als Spieler mitbekommen, aus dem Bus, aus dem Hotel raus. Jetzt reist du von Stadion zu Stadion. Wie nimmst du es jetzt wahr im Vergleich zu damals?
Ja, anders natürlich, weil mein Blickwinkel ganz anderer ist als 2006, eben nicht auf dem Feld, sondern ich kann das außenrum sehr, sehr genießen und man spürt einfach, die Menschen haben Lust auf Fußball, Lust auf dieses Turnier, Lust auf gemeinsam etwas zu erleben. Und das spürt man eben, wir hatten in der Vorrunde auf den Fanzones über 3,3 Millionen Menschen, die da vor Ort waren und Spiele sich angeschaut haben, gemeinsam eine schöne Zeit erlebt haben. Die Einschaltquoten, habe ich vorher schon gesagt, sind unglaublich. Deswegen, also insgesamt würde ich sagen, die Menschen haben Spaß, etwas gemeinsam zu erleben. Und das ist, glaube ich, vor allem in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Und das kann ein großes Ereignis wie die UEFA Euro 2024 eben leisten.
Ja, jetzt kommt eine gemeine Frage, aber ich weiß, du kannst auch gemeine Fragen gut beantworten. Wo war die Stimmung bisher am besten? München, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund?
Erstmal würde ich sagen, als Turnierdirektor 10 unglaublich tolle Host Cities, was wir haben. Wir haben tolle Stadien in Deutschland, das will ich vorweg sagen. Ich war beim Spiel, ich habe mir einige Spiele bis jetzt angeschaut, also 14 Spiele hatte ich oder habe ich bis jetzt besucht. Ich muss sagen, Türkei, Georgien in Dortmund war schon Wahnsinn. Also eine unglaubliche Atmosphäre, die da geherrscht hat. Ich muss aber auch sagen, gestern, auch die Stimmung gestern bei unserem Spiel war wirklich sensationell, aber ist es schwer, irgendein Spiel oder irgendein Stadion herauszuheben. Insgesamt, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein mit der Stimmung. Es ist vor allem eine friedliche Stimmung, eine angenehme Stimmung, eine positive Stimmung in all den Stadien, aber auch in den Host Cities. Und deswegen sind wir bis jetzt sehr, sehr zufrieden.
Wo werden deine nächsten Stadionbesuche stattfinden? Wo bist du heute? Wo bist du morgen?
Also ich bin jetzt gerade im Hotel in Düsseldorf, werde am Nachmittag dann zu England, Slowakei in Gelsenkirchen reisen. Morgen Portugal gegen Slowenien in Frankfurt, um dann mir am Dienstag Niederlande gegen Rumänien in München anzuschauen.
Ja, voller Terminplan, deswegen nochmal danke an dich. Das ist natürlich ein Thema, das wir jetzt auch besprechen wollen gemeinsam, denn die Anreisen zu den Spielen waren für dich und auch für die Fans teilweise ein wenig chaotisch. Und zwar so chaotisch, dass dieses Thema auch über die Grenzen hinaus eben thematisiert wurde.
Glückliche Fans, pünktliche Züge, rasanter Schienenverkehr. Der Bahnkomfort bei einem Fußballturnier in Deutschland ist nah an der Perfektion. Schade nur, dass diese Bilder alle von 2006 sind. In der guten alten Zeit konnte man nach der Bahn noch die Uhr stellen.
Sagen Sie, wie war denn die Fahrt? Irgendwelche Stauungen unterwegs?
Stauungen auf dem Gleis.
Darüber kann heute niemand mehr lachen, nicht mal die Bahn.
Unser Schienennetz kommt an seine Grenzen. Daher gibt es Verspätungen und vollere Züge. Klar, das ärgert euch. Wir ärgern uns auch.
Die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Die Deutsche Bahn ist so im Arsch.
So schaut's aus. Gedränge kann ja auch mal ganz schön sein, nur nicht auf dem Platz. Rudelbildungen sind schon längst verboten. Der Schiri darf nicht mehr von Hinz und Kunz zugetextet werden, außer er will es so.
Hey, komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Stopp.
Ansonsten darf nur noch der Kapitän mit dem Schiri reden. Super Idee, oder? Sagt Ex-FIFA-Schiri Urs Meier. Weg damit, sagt Ex-Weltschiedsrichter Markus Merk. Was denn jetzt? Angeblich nimmt die Netto-Spielzeit zu, wenn es weniger Rudelbildungen gibt. Andererseits gibt es auch Begegnungen, da ist die Rudelbildung das Beste vom Spiel. So schaut's aus. Kleine Quizfrage, was bedeutet diese Szene? Richtig, die K.O.-Phase hat angefangen und damit erhöht sich die Chance auf jede Menge Elfmeter im laufenden Wettbewerb. Die gute Nachricht lautet, seit Uli Hoeneß 1976 knapp im EM-Endspiel verzogen hat, hat Deutschland nie wieder ein Elfmeterschießen in einem großen Turnier verloren. Wir hoffen allerdings sehr, dass beim deutschen Team nicht Co-Trainer Sandro Wagner fürs Elfertraining zuständig ist. Der hat nämlich früher so geschossen. So schaut's aus. Ein großer Vorteil von Elfmeterschießen ist, sie finden immer ganz am Ende eines Spiels statt. Das heißt, bis dahin sind dann auch die letzten Bahnfahrer mutmaßlich am Spielort eingetroffen und selbst der Turnierdirektor könnte es rechtzeitig ins Stadion geschafft haben. Was bei der Bahn übrigens reibungslos funktioniert, die Bonuszahlungen für die Bahnvorstände kommen pünktlich auf die Sekunde. Vielleicht ist alles nur eine Frage der Betrachtungsweise. Die Bahnbosse halten nämlich sich und ihr Unternehmen für modern, zuverlässig und attraktiv, während die zahlende Kundschaft den Betrieb eher so wahrnimmt. So schaut's aus.
Wir haben es ein wenig humorvoll gekleidet, dieses Thema, wobei jeder die Erfahrungen schon machen musste. Und man muss ganz ehrlich sagen, Ukraine-Slowakei war ein Spiel, bei dem du zu spät kamst, Philipp. Es gab eine Entschuldigung der Bahn, die kann man auch suffisant irgendwie auslegen, so zumindest die zweite Halbzeit hat Philipp Lahm gesehen. Wo lag da bei diesem Spiel genau das Problem und wo liegt es in deinen Augen generell, dass so viel Kritik jetzt kommt?
Einmal bin ich in der Vorrunde hauptsächlich mit der Bahn gereist. Also ich habe, glaube ich, 10 Tage, wo ich mit der Bahn durch Deutschland gereist bin und hatte eine gravierende Verspätung sozusagen. Also nicht über alles so schlecht sehen, finde ich, aber ich kenne die Herausforderungen. Ich habe sie am eigenen Leibe erlebt, die Herausforderungen. Und ich glaube, wir haben einfach in den letzten Jahren allgemein die Infrastruktur nicht wirklich verbessert, was die Bahn betrifft oder den Schienenverkehr. Und die Kritik müssen wir uns ankreiden, würde ich sagen, als Deutschland und aufnehmen und dann in Zukunft einfach auch wieder verbessern.
Daraus lernen und besser machen. Ja, es gab halt die Kritik eben von den österreichischen Fans, die wir gesehen haben, die Bahn ist so im Arsch. Ronald Koeman, der Niederländer, hat gesagt, es soll eine nachhaltige EM sein, geht aber nicht mit der Bahn, weil nach Spielen die Züge manchmal nicht zurückfahren. Die New York Times hat gesagt, für die Attribute, für die Deutschland eigentlich steht diese EM nicht. Die Kritik ist da ja schon ganz gewaltig. Du hast gesagt, ihr steht im Austausch mit der Bahn. Wie ist da der Stand aktuell am 30.06.?
Für manche Dinge kann man auch nichts. Also Witterungen spielen natürlich auch eine große Rolle. Andere Themen, die einfach verhindern, dass die Bahn dann pünktlich kommen. Insgesamt, so wie ich gesagt habe, man hatte in den letzten Jahren einfach versäumt, daran zu arbeiten. Insgesamt ist die Nachfrage an Tickets, die Tickets der Bahn für Karteninhaber sehr, sehr hoch, enorm hoch, höher als sonst auch. Aber die Auslastung, das sieht man ja an den Fans, ist einfach enorm, weil so viele Menschen auch hier sind. Und die Kritik müssen wir alle gemeinsam wirklich annehmen und es verbessern für die Zukunft. So wie ich gesagt habe, ich glaube, wir haben versäumt, wirklich daran zu arbeiten.
Ja, abschließende Frage zu diesem Komplex. Franz Beckenbauer ist als Turnierdirektor 2006 mit dem Helikopter durch Deutschland gereist. Von Spiel zu Spiel wurde dafür gefeiert. Ärgert dich es, dass es das heute aus Nachhaltigkeitsgründen für dich nicht mehr möglich ist?
Ach, ich bin eh so ein kleiner Schisser, also ich würde mich eh nicht trauen, im Hubschrauber zu steigen. Deswegen ist es für mich ganz angenehm. Und man muss ja sagen, Franz Beckenbauer wurde zu Recht dafür gefeiert. Das war eine andere Zeit auch. Damals war das Motto zu Gast bei Freunden und Franz Beckenbauer war quasi dieser Freund für jede Nation, weil er überall war. Ich glaube, bei allen Spielen, die stattgefunden haben, war er wenigstens für 10 Minuten. Also absolut berechtigt, aber ich glaube, es würde einfach heute nicht mehr in die Zeit passen. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie und dann wäre es komisch, wenn der Turnierdirektor von einem Spielort zum anderen mit dem Hubschrauber reist.
United by Football ist diesmal das Thema und es gibt Ideen, den Modus zu verändern. Zumindest gibt es den Input von Sportlern. Andi Möller zum Beispiel, Europameister von 96, mit dir gemeinsam Europameister geworden, hat gesagt, er plädiert dafür, das Turnier insgesamt auf 32 Mannschaften aufzustocken. Denn es habe ja nicht jeder verstanden, wie das nun läuft mit diesen Dritten aus der Gruppe. Wie einfach war es für dich, Timo, diesen Modus da zu verstehen und zu sagen, ja, klar, die spielen gegen die.
Ja, sehr kompliziert. Es war fast ein Mathematikstudium ja erforderlich, um zu begreifen, welcher Turnierdritte ist denn jetzt tatsächlich dann im Achtelfinale. Und natürlich extrem unglücklich zum Beispiel für die Ungarn, die dann noch 4-5 Tage in Deutschland sind und nicht wissen, ob sie weiterkommen oder ob sie eben rausfliegen. Und ich finde diese Idee, auf 32 zu vergrößern, ganz charmant, weil eine Erkenntnis bei dieser EM ist ja, dass uns gerade diese kleinen Nationen sehr, sehr viel Freude gemacht haben. Georgien, die eine wunderbare EM spielen, die Slowenen, die eben noch dabei sind, die Albaner. Und wir haben ja immer noch große Nationen, also vergleichsweise große Nationen, die eben nicht bei dieser EM dabei sind. Also die Schweden vermisse ich irgendwie. Auch die Nordiren, die Irländer mit ihren Fans. Und deswegen würde ich es gut finden, weil dann kannst du mit 32 Mannschaften spielen und kannst dann sagen, es kommt nur der Erste und Zweite weiter. Und das, glaube ich, ist dann für alle viel, viel leichter zu rechnen und wäre vielleicht eine Möglichkeit, bei der nächsten EM darüber nachzudenken. Aber ich will ganz kurz vielleicht noch was sagen, wo Philipp Lahm noch dabei ist, zum Thema Bahn.
Er wird noch eine Weile bleiben.
Ich finde, wir Deutschen neigen ja echt dazu, immer nur das Schlechte zu sehen und pessimistisch zu sein. Ich habe in der New York Times, habe mich sehr geärgert, war ein großer Artikel, in Katar sind die Bahnen alle pünktlich gefahren. Dann sage ich ehrlich, in Katar wurden alle Fanfeste behördlich verboten. Es gab keinen einzigen Fanmarsch in den Städten. Hier kommen die Fans alle wunderbar zusammen. Es gab in Katar keinen Alkohol in den Stadien. Und bei dieser wunderbaren WM oder EM, finde ich, können wir alle auch mal 1-2 Stunden auf die Bahn warten und haben dafür ein wunderbares Fest, wo sich alle wohlfühlen und können miteinander Fußball feiern.
Aus dem Ansatz nachvollziehbar. Stefan, Timo hat gerade gesagt, 32 Teams würde Sinn machen. 32 Teams bei insgesamt 55 Verbänden der UEFA. Wie sinnvoll ist es für dich?
Würde wahrscheinlich die Qualifikation ein bisschen drunter leiden, würde ich jetzt sagen, vom Reiz her. Und wenn du 32 Teams dann hättest, sage ich mal, dann hättest du natürlich auch dementsprechend eine Vielzahl an Stadien, die du mehr brauchst, um diese Spiele eben zu bewältigen. Interessant ist der Modus. Ich meine, die Ukraine ist mit 4 Punkten raus. Natürlich hat man da so ein bisschen Bauchschmerzen hier bei der EM. Wobei dann Dritte mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 0 dann weiterkommen. Georgien, wir haben Georgien gesagt, die heute im Achtelfinale stehen. Die sind in der Quali zur EM Vierte geworden in ihrer Gruppe. Hinter Spanien, hinter Schottland und hinter Norwegen. Und qualifizieren sich aber auf dem Umweg über die Nations League dann doch für die Playoffs, um wieder bei der EM teilzunehmen. Das ist alles mega kompliziert. Ich denke, dass dieser Modus, wie wir ihn jetzt hatten, hier in Deutschland, damit bin ich einverstanden, zufrieden. Auch die Mehrzahl der Spiele und der Stadien, wie willst du das gewuppt kriegen, das ist enormen Aufwand verbunden. Ich finde so den Modus, wie wir ihn hier hatten und gespielt haben, sehr, sehr gut.
Philipp, 32 Teams als Idee von Andi Möller oder 24 wie jetzt oder doch Rolle rückwärts auf 16 Teams und dann direkt ins Viertelfinale. Welchen Weg würdest du am liebsten gehen und warum?
Ja, einmal technisch gesehen würde ich sagen, also es liegt natürlich in der Hand der UEFA und die machen sich immer Gedanken, wie sie etwas anpassen können. Ich finde es einfach schön und das wurde ja auch gesagt, es ist einfach schön für kleinere Nationen, wie wenn ich Georgien, Slowenien, Slowakei, die Schotten sehe. Also wie was das für sie bedeutet, bei so einem Turnier dabei zu sein und Spaß haben und Teil von Europa, das erlebbar zu machen für sie bei so einem Turnier. Das finde ich einfach sehr, sehr schön und ich weiß eben, so wie ich gesagt habe, dass die UEFA sich immer Gedanken macht, was kann man verbessern, was kann man anpassen. Ich bin so mit 24 absolut zufrieden. Mal schauen, was sich dann in den nächsten Jahren so macht. Vielleicht stockt man es auf 32. Die UEFA macht sich genügend Gedanken. Ich finde es schön für die kleinen Nationen. Wenn ich dann wieder Georgien, habe ich zweimal im Stadion erlebt, was das für sie bedeutet, auf der Tribüne, auch für die Menschen, da teilzuhaben und mit der Mannschaft so leidenschaftlich das zu erleben in Deutschland. Ich finde das wunderschön und deswegen Teilhabe ist enorm wichtig und das schafft man mit 24. Ja, schauen wir, was in Zukunft passiert dann.
Welche Gedanken macht sich denn die UEFA, vor allem mit dem Hintergrund, dass beispielsweise Slowenien durch die gelbe Karte für einen Co-Trainer, Novakovic, den wir aus Köln kennen, eben nicht ins Achtelfinale gekommen ist? Unheimlich bitter für dieses kleine Land.
Ich mag Fairplay, also Sie wissen alle, wie ich so war auf dem Feld, deswegen für mich war Fairplay immer enorm wichtig und ich finde zum Beispiel die Regelung mit dem Kapitän, es ist so angenehm, Spiele anzuschauen, dass nur der Kapitän hingehen darf, dass es nicht mehr die großen Rudelbildungen gibt, dass das Spiel einfach schneller gemacht wird, auch dadurch, ich finde das schön und deswegen paar Änderungen, paar Regelungen, die gibt es, an die müssen wir uns alle halten. Und dann ist es eben der Fall. Schön ist ja, dass Slowenien dann trotz einer gelben Karte mehr auch weitergekommen ist.
Ja, wir wissen es, du hast es gerade angedeutet, fast 600 Profispiele und kein einziger Platzverweis für Philipp Lahm und das als teilweise Verteidiger. Das hat auf jeden Fall mal einen Applaus verdient.
Ja gut, da kann ich nicht mithalten, ne? Philipp.
Mario,
ein paar Platzverweise bekommen. Fair Play, stehe ich aber auch zu, so wie du gesagt hast. Aber ich kriege hier keinen Applaus für meine roten Karten. Hast du mal eine rote gekriegt?
Ich habe zwei, glaube ich, gekriegt. Einmal gelb-rot und einmal rot.
Und warum? Wegen Rauchen auf dem Platz?
Nein. Ich hatte eine rote Karte gekriegt, weil ich angespuckt wurde und habe zurückgespuckt. Und ich wurde erwischt.
Oh. Leider.
Und die gelb-rote war unberechtigt. Wegen Meckerns.
Philipp, Philipp, du hast mit dem Host-City-Botschafter aus München, Felix Brüch, sehr viele Überschneidungen jetzt auf dem Platz nie. Wie schade war das für dich?
Sehr schade, aber ich hatte Gott sei Dank, der Felix war ab und zu vor der Saison bei uns und hat uns immer die Regeln erklärt. Das war dann sehr, sehr angenehm bei Bayern München. Nee, ich bin eigentlich mit den meisten Schiedsrichter wirklich sehr, sehr gut ausgekommen, sehr, sehr gut klargekommen. Es war ein respektvoller Umgang immer auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Aber mit Felix, vor allem jetzt in den letzten Monaten, haben wir uns oft getroffen. Angenehmer Mensch einfach, aber warum soll ich das jetzt hier alles sagen? Felix, du weißt es. Bei uns passt es ganz gut und bei uns hätte es auch auf den Platz gepasst wahrscheinlich. Also da mache ich mir keine Sorgen.
Hier ist er ja auch ganz brav neben mir.
Deswegen haben wir ihn neben dich gesetzt.
Korrekt.
Das Thema Schiedsrichter wird uns natürlich gleich noch insgesamt beschäftigen. Ganz kurz, Philipp, zum Abschluss dieses Themenkomplexes. Thema Schiedsrichter, wie zufrieden seid ihr, wie zufrieden bist du mit den Schiedsrichtern bei dieser Europameisterschaft? 17 VAR-Eingriffe bei der vergangenen Euro, jetzt schon. Zu Beginn des Achtelfinals 20 Stück?
Ich habe mir die erste Stunde auch bei euch angehört und wurde viel darüber diskutiert. So wie ich gesagt habe, eine Regel finde ich super. Das ist das mit dem Kapitän, dass der nur noch hingehen kann. Ich finde das genauso, Mario, du hast es gesagt, dass teilweise beim Abseits, wo so klar ist, wo jeder sieht, dass es Abseits, dass dann noch so ewig weitergelaufen wird, das nervt einfach, das muss ich ganz klar sagen. Und insgesamt sind wir mit den Schiedsrichterleistungen sehr zufrieden. Klar gab es ein, zwei Spiele, wo vielleicht die Leistung nicht ganz so gut war, aber insgesamt, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein. Auch das wurde vorher auch schon erwähnt, dass nicht so schnell gepfiffen wird, auch wenn einer im Rücken mal einen Kontakt hat oder so, dass nicht sofort eingegriffen wird. Ich finde es eigentlich sehr, sehr angenehm und wir sind sehr zufrieden mit den Schiedsrichterleistungen.
Wir waren sehr zufrieden und sehr glücklich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank. Schöne Grüße und weiterhin so eine emotionale Europameisterschaft. Ohne Verspätungen, Philipp Lahm.
Vielen Dank, schönes Turnier noch.
Und die Europameisterschaft geht natürlich noch eine Weile und wir hoffen, dass auch andere Teams, abgesehen von der deutschen Mannschaft, weiterhin für Furore sorgen. Zum Beispiel eine Mannschaft, die vielleicht als der Geheimfavorit ins Achtelfinale geht. Gegen die Türkei geht es für Österreich. Die Österreicher haben gezeigt, dass sie nach dem überraschenden Gruppensieg in der Hammergruppe gegen Frankreich, gegen die Niederlande, gegen Polen feiern können. Und zwar so. So gut, so gut, so gut. Die Rangnick-Jungs richtig gut drauf. Die Partie gegen die Türkei und auch Spanien gegen Georgien. Da wird der Gegner der deutschen Mannschaft ermittelt. Gleich bei uns Thema im Fenster.com EM-Doppelpass. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir für Sie zurück. Fenster.com EM-Doppelpass. Gleich mit dem Thema Schiedsrichter und ihre Leistungen im Allgemeinen bei dieser Europameisterschaft, auch weil ja diese Regel klar bekannt wurde vor dem Turnier, dass nur noch die Kapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen dürfen. Vorher spielen wir den Querpass rüber zu Ruth.
Sehr gerne. Ich habe noch ein paar Fundstücke für euch vom gestrigen Abend. Also die meisten Fans haben ja versucht, sich vor den Wassermassen zu schützen, aber zwei dänische Fans hatten da ihre reine Freude. Man sieht das auch nochmal schön hier auf den Bildern. Die zwei haben sich genau den Wasserstrahl ausgesucht, T-Shirt aus und dann ging's in die Dusche. Also das werden sie so schnell auch nicht vergessen. Und für Fotografen war das natürlich auch ein spektakulärer Himmel mit den Blitzen, die man da wirklich durchziehen sehen konnte. Außerdem zu gestern Abend auch ein Fundstück aus der Formel 1. Kevin Magnussen, der Däne, gemeinsam mit Nico Hülkenberg beim Fußball gucken. Wir wissen alle, wer die Oberhand dann behalten hat am Ende. Und wir kommen zur Auflösung der Frage der Woche. Interessanterweise war das doch verhältnismäßig knapp. Wir sehen immer noch, dass 56% sagen, also wir waren da die klar bessere Mannschaft und müssen uns eigentlich keine Sorgen machen, hätten wir auch so gewonnen. Aber 44% sagen sogar, zum Glück gab es den VAR. Und zum Thema Glück habe ich auch noch was. Hier sagt der User, die Schuhgröße eine halbe Nummer kleiner und die Dänen wären jetzt wohl im Viertelfinale. Also es war wirklich hauchdünn. Und jetzt Ihre Antworten bei der Frage der Woche am Dopafon.
Der VAR hat auf alle Fälle das Spiel entschieden. Deutschland unverdient ins Viertelfinale gekommen.
VAR hat gar nichts gerettet. Deutschland hat 1-0 geführt durch Schlotterbeck. Und dieses Tor hätte zählen müssen. Dann würden wir über den VAR gar nicht mehr reden heute.
Der Elfmeter war der Spielchanger, kann man sagen, für Deutschland auf den Siegesweg zu bringen. Ansonsten wäre es für Deutschland schwer geworden, wenn Dänemark in Führung gegangen wäre.
Ohne diesen VAR hätten zwei Fehlentscheidungen vorgelegen und Deutschland hätte dieses Spiel vermutlich nicht gewonnen.
Ich bin der Meinung, dass die deutsche Mannschaft gestern Abend das Spiel auch dann gewonnen hätte, wenn die VAR-Entscheidungen genau umgedreht getroffen worden wären, weil die deutsche Mannschaft tatsächlich erkennbar besser war als die dänische.
Und damit ist der Komplex rund um Michael Oliver und seinen VAR beim Deutschlandspiel endgültig abgeschlossen. Aber die Schiedsrichter an sich sind natürlich Thema bei dieser Europameisterschaft wegen dieser Regel oder wegen dieser Message an alle teilnehmenden Verbände und auch die Kapitäne. Nur noch die Kapitäne dürfen mit dem Schiedsrichter sprechen. Imke Wippenhorst sagte in der Unterbrechung zu mir, ich möchte dazu was sagen. Was denn?
Ja, also ich glaube, zum einen ist ja schon die Sachen, die gesagt wurden, oder? Das sind Spielunterbrechungen, die Nettospielzeit. Aber unter anderem, und das wissen wir auch, was Fußball für eine Strahlkraft hat. Und wir sehen, ne, Frisuren werden nachgemacht von den Jungs, die irgendwo auf dem Bolzplatz kicken. Es werden Jubel nachgemacht. Und genauso werden natürlich auch solche, ja, respektlosen Verhalten, ne, mit Rudelbildung und sowas nachgemacht. Und ich glaube, desto häufiger sie sehen, wie man auch respektvoll mit einem Schiedsrichter umgeht im Spiel, wie es bei den Großen ist, glaube ich, wird das auch nach unten runtergebrochen. Und so können die Kids das schon vernünftig lernen. Ich glaube, das ist auch als Vorbildfunktion extrem wichtig, dass so eine Regel eingeführt wurde.
Stefan Philipp Lamm fand die Einführung ebenso positiv. Du als Kapitän, als ehemaliger Kapitän, auch richtig oder falsch?
Absolut, absolut richtig. Wird euch auch gut tun, wenn du nur diesen Austausch hast unter vier Augen. Mit Sicherheit, und ich hoffe auch, dass es in der Bundesliga gesehen wird und fortgeführt wird in der neuen Spielsaison. Also absolut richtige Entscheidung.
Jetzt könnte man auch sagen, da werden die Emotionen rausgenommen von der gesamten Mannschaft oder der Schiedsrichter wird unnahbarer gemacht. Wie siehst du es, Timo?
Ja, absolut. Also erstmal, die Nettospielzeit hat sich tatsächlich erhöht. Wir haben das mal ausgerechnet. Also in der Bundesliga liegt sie so bei 56 Minuten. Jetzt bei der EM ist sie ungefähr bei 60 Minuten. Das heißt, der Fußball hat insgesamt schon an zusätzlicher Nettospielzeit gewonnen. Das ist absolut positiv. Vielleicht fehlt nur manchmal so diese Kommunikation auch auf der nonverbalen Ebene zwischen Schiedsrichter und Spieler, könnte ich mir vorstellen. Denn vieles regelt man ja auch mal einfach durch so einen kurzen Blick, durch ein leichtes Zeigen oder Gestikulieren. Und wenn dann der Spieler Angst hat, zum Schiedsrichter zu gehen. Das ist ja das, was gegebenenfalls passieren könnte, weil ich eben Angst habe, eine gelbe Karte zu bekommen. Dann, glaube ich, tut man dem Fußball auch keinen Gefallen. Also ich habe beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz, Osato, eigentlich ein guter Schiedsrichter, der auch davon lebt, eben auf dieser nonverbalen Ebene immer wieder die Kommunikation zu suchen. Die ist dann plötzlich weg. Und da kann sich natürlich auch in dem Spieler irgendwas ja, hochziehen, Frust kommt auf. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass am Ende nicht nur der Schiedsrichter mit dem Kapitän spricht, sondern eben auch die Kommunikation mit den anderen beibehält.
Das ist dann aber dann ausschließlich Sache des Schiedsrichters und somit eine Einbahnstraße. Wie siehst du es? Kapitäne, nur Kapitäne oder auch die anderen Spieler?
Ja, ist ja vollkommen richtig. Ich meine, wie oft haben wir gesehen, dass irgendein Foul passiert ist im gegnerischen Strafraum und der Torhüter kommt da 720 Meter da angesprintet und diskutiert mit einem Schiedsrichter. Ich finde, diese Regel, die hätte man viel früher schon drauf kommen können. Du nimmst auch den Druck von den Schiedsrichtern ein bisschen weg, dass du nicht von 12 Spielern dir was anhören musst. Ich finde diese Regel völlig korrekt. Und wenn einer da hingeht oder meint, er müsste da hingehen, ist kein Kapitän, gelbe Karte und die Torhüter gleich rot.
gibt natürlich die Bestimmung, dass wenn der Kapitän gleichzeitig der Torhüter ist, dass dann ein Feldspieler als Sprecher deklariert wird. Felix, gibt es Überlegungen, das auch in der Bundesliga zeitnah einzuführen? Weißt du da was davon?
Ja, gibt es mit Sicherheit auch von anderen Landesverbänden und ich gehe davon aus, dass das jetzt peu überall eingeführt wird, weil das hat sich wirklich bewährt. Macht uns die Arbeit auch einfacher. Ja, wir müssen eh permanent kommunizieren und das, was du sagst, ist richtig. Wir müssen auch weiter nonverbal kommunizieren, das machen wir aber auch. Ja, das fällt nicht so auf im Fußball. Gestern hast du vielleicht gesehen, Neuer beim letzten Abwurf guckt auf die Uhr, fragt den Schiri, habe ich noch Zeit, dann wirft er. Also diese nonverbale Kommunikation findet immer noch statt. Das fällt eben nicht so auf und das machen wir auch permanent mit den Augen. Das hast du super, super erkannt. Also das kostet eh viel Kraft. Aber wenn dann 7 Spieler kommen und auf einmal, es kostet noch mehr Kraft und dann haben wir nicht mal diese Kraft für die Entscheidungen. Deswegen ist die Regel super und ich würde mir auch wünschen, dass die bei uns in Deutschland bald kommt.
Wenn sie so angewendet wird, wie sie beabsichtigt ist, beim Spiel der Tschechischen Republik gegen die Türkei wurden insgesamt 18 gelbe Karten plus 2 Platzverweise verteilt. Hat jetzt die Auswirkung, dass beim Spiel im Achtelfinale die Türkei gegen Österreich 18 Spieler vorbelastet sind. Und Hakan Çalhanoğlu, der Kapitän der Türken, hat ebenfalls nach dem Spiel gesagt, als Gewinner, der Schiedsrichter sei arrogant gewesen. Er als Kapitän ging auf den Schiedsrichter zu. Hier haben wir es eingeblendet. Und er habe im Grunde gelb gesehen, ohne richtig mit dem Schiedsrichter sprechen zu können. Felix, wie kommt sowas an?
Ja, also sowas natürlich kommt nicht gut an. Ja, 18 gelbe Karten, das ist kein Gütesiegel für einen Schiedsrichter, das ist ganz klar. Und vor allem gab es da dann auch gelbe und rote Karten nach Abpfiff und das ist so ein Zeichen, dass irgendwas nicht gestimmt hat in der Spielleitung. Ja, wenn du die Konflikte nicht in den 90 Minuten löst, sondern erst danach noch agieren musst, ja, dann war irgendwas nicht richtig. Das merken auch die Spieler, das merken alle Beteiligten und dann darf er auch schon mal sowas sagen, der Hakan.
Es gibt die Diskussion auch bei Spielern, dass man sagt, dass es die Meinung da draußen gibt, die Typen wie Basler, wie Effenberg, die gibt es heute nicht mehr. Man wird so ein bisschen glatt geschliffen, in eine Form, in eine Norm gepresst. Gleiches gibt es bei den Schiedsrichtern. Zum Beispiel Manuel Gräfe hat einen Tweet abgesetzt, hat gepostet. Da ging es eben um diese 17 VAR-Entscheide bei der vergangenen Europameisterschaft. Jetzt schon vor dem Deutschlandspiel bei 20. Die Zeit der vielen großen Top-Refs ist vorbei. Die goldene Generation war Colina, Merck, Frisk, Meyer und wahrscheinlich auch er selbst. Stefan, siehst du es gleich, siehst du es anders?
Also, wenn neue Regeln aufgestellt werden, zum Beispiel dieses nur noch kommunizieren mit dem Kapitän, dann schleift man damit natürlich auch die anderen, weil dann können sie sich nicht mehr so entwickeln, wie wir uns entwickeln konnten, ohne große Regeln oder viele Regeln, die mittlerweile aufgestellt wurden. Ich glaube, in unserer Persönlichkeitsentwicklung war unsere Zeit perfekt, weil wir haben Fehler gemacht, wir durften Fehler machen. Wir mussten sie aber irgendwann abstellen. Heute wird das ja durch die Regeln komplett abgenommen. Also da wird ganz klar gesagt, das sind die Regeln, daran habt ihr euch zu halten oder es gibt diese Konsequenz. Das macht den Fußball ein bisschen emotionsloser, würde ich auch sagen. Also die Emotionen, die wir früher gelebt haben, auf dem Spielfeld, auch in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter, das haben die Zuschauer auch geliebt, das muss man so sagen. Aber durch diese vielen Regeln eben von der UEFA oder auch von der FIFA im Weltfußball, macht das den Spielern extrem schwierig, sich dort mit einzubringen oder sich weiterzuentwickeln. Aber Das sind die Regeln, die aufgestellt werden und daran haben sie sich zu halten. Wer sich nicht dran hält, wird bestraft. Ich finde auch diese 18 gelbe Karten in dem Spiel der Türkei, da tut sich natürlich ein Schiedsrichter keinen Gefallen, weil wenn du das Spiel leitest von Anfang an und du fängst schon an mit gelben Karten, normalerweise ist ja die Regel, glaube ich, auch für euch oder ein ungeschriebenes Gesetz, erstmal laufen zu lassen und zu beobachten, wo geht das Spiel hin und dann irgendwann mit einer ersten gelben Karte zu kommen. Er hat sich damit keinen Gefallen getan und deswegen steht er in der Kritik und ich glaube auch nicht, dass er nochmal ein Spiel pfeifen wird.
Persönlichkeiten von Schiedsrichtern, die man kennt, die Manuel Gräfe so aufgeführt hat, dass es die heute nicht mehr gibt.
Ja, es war halt auch ein anderes Reden mit denen, die er genannt hat. Also mit dem Colina, den hatten wir im Finale, das weißt du auch noch, gegen Manchester United in Barcelona. Das war ein ganz anderer Umgang, aber trotzdem ein respektvoller Umgang. Und das hat dem Spiel und den Fans auch irgendwie gut getan, weil irgendwas passiert ist auf dem Spielfeld. Und das ist ja heute in der heutigen Zeit nicht mehr so.
Wir haben mal das, also mit den Schiedsrichtern von früher, also klar ist es heute alles ein bisschen anders, aber ich kann mich nur daran erinnern, wir haben mal mit Kaiserslautern zu Hause gespielt, hat Bent Heinemann hat uns gepfiffen. Ja. Und ich bin dann mal irgendwann mal, weiß ich nicht, bevor ich ausgewechselt wurde, wieder in der 70. bin ich mal an ihm vorbeigelaufen, das sei Bent. Ich muss dir jetzt mal was sagen, du pfeifst eine Scheiße, das kann sich kein Mensch mehr angucken. Dann läuft er so neben mir her und sagt, Mario, du wirst jetzt gleich ausgewechselt, weil du auch scheiße spielst. So, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so machen kann. Ne? Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen durch die letzten Jahre auch ein bisschen verloren gegangen. Ne? Das Kommunizieren mit den Schiedsrichtern, weil natürlich auch die Schiedsrichter enorm viel Druck haben. Ne? Ich habe es immer gesagt, ich möchte kein Schiedsrichter sein. Du bist teilweise als Schiedsrichter völlig aufgeschmissen und zu dem Spiel mit dem Schiedsrichter bei dem Türkei-Spiel, muss ich sagen, das hast du ja nach 3 Minuten gesehen, was mit dem los war. Also wenn der die Spieler schon angeguckt hat, der hätte ja am liebsten die Spieler gleich alle in die Kabine geschickt. Und wie Stefan sagt, der darf kein Spiel mehr pfeifen, weil das war völlig überzogen, was er da gemacht hat. Und das trägt natürlich auch immer dazu bei, dass du halt dann auch ein anderes Spiel hast. Wenn mal ein Schiedsrichter da ist, der vielleicht sich mal die ersten 10 Minuten, 12, 13 Minuten anguckt, in welche Richtung geht so ein Spiel, dann gebe ich halt auch mal keine gelbe Karte oder red vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit einem Spieler. Wenn ich natürlich nach 3 Minuten die erste gelbe Karte zücke, ja, dann muss ich das komplett durchziehen, ja. Und dass dann am Schluss keiner mehr übrig bleibt, wo keine gelbe Karte hat, dann brauche ich mich natürlich auch nicht zu wundern.
Das würde bedeuten, dass Manuel Gräfe recht hat.
Naja, Manuel hat nicht immer recht. Ne? Manuel, ich mag ihn, er gibt manchmal ganz gute Kommentare ab, aber manchmal geht er auch gegen seine ehemaligen Kollegen, da geht er auch schon ganz schön drauf los, das macht man einfach nicht. Ich glaube, auch seine ehemaligen Kollegen, die haben von ihm mehr Respekt gegenüber zu kriegen, weil manchmal schießt er schon auch unter der Gürtellinie. Mache ich manchmal auch in meinem Podcast montags, ne? Da knall ich auch mal schön auf ehemalige Mitspieler rein oder auf die jetzigen Fußballer. Das gehört auch ein bisschen dazu. Aber manchmal übertreibt das dann schon ein bisschen. Aber ich mag ihn trotzdem. Gell, Manuel?
Und ich finde, dass die deutschen Schiedsrichter, die wir hatten, also bisher zumindest Felix Zweier hat ja jetzt noch ein Spiel, ein Achtelfinale und Siebert, dass sie wirklich sehr, sehr gut gepfiffen haben. Und sie hatten auch komplizierte Spiele, also dieses Italien, Albanien, Türkei, Portugal. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, dass die deutschen Schiedsrichter bisher ähnlich wie die deutsche Mannschaft performt haben bei dieser EM.
Wie sieht es aus Trainersicht aus?
Nee, ich kann das bestätigen, aber du wolltest noch eine Frage stellen.
Jetzt. Ja, ich wollte kurz, bevor ich dich mit einbinde, aus Trainersicht, wie sieht der perfekte Schiedsrichter aus? Welche Kriterien muss er erfüllen?
Ja, so eine natürliche Autorität. Also wenn da jemand kommt, wo du schon denkst, der pfeift nicht laut in so eine Pfeife rein und du denkst immer, hat er jetzt gepfiffen oder nicht? Oder denkst du schon, was ist los? Wenn du dich da hinstellst, dann musst du deinen Mann, deine Frau stehen und musst das irgendwie auch ausstrahlen. Ich finde, das ist für mich extrem wichtig, dass da dieser Respekt drüber kommt und dann auch wirklich kommunikativ, ne? Vernünftig zu sein oder auch mal was kurz zu erklären, einfach nur, hey, hat vorher die Handspiel war es nicht, weil vorher, was weiß ich, selber an die Hand gesprungen. Und sowas heißt, ah ja, klar, stimmt. Also da ist man ja auch nicht ganz, aber wenn jemand immer nur auf Konfrontation aus ist, dann resigniert man auch irgendwann, denkt, was ist los mit dir?
Felix, ein Zitat von dir kommt, der Schiedsrichter muss immer der Chef auf dem Platz sein. Wie schwierig ist es als leitender Referee bei einer Partie, einerseits der Chef zu sein, andererseits aber sich nicht in den Mittelpunkt zu drängen und arrogant zu wirken?
Das ist die große Kunst und auch die große Schwierigkeit, weil Chef sein ist wirklich wichtig. Das, was du sagst oder was ihr alle sagt, man muss die Kontrolle behalten. 18 gelbe Karten will keiner haben. Und die Kontrolle kriegst du aber auch nur mit einer gewissen auch
Konsequenz, ja, und auch nach vielleicht einer gewissen Distanz, ja, und dann ist doch wieder die Arroganz relativ schnell da. Das ist die große Schwierigkeit, dass du eben auch dann kommunikativ bist und diese Kommunikation auch anbietest, auch dann nonverbal. Und auf diesem Klavier musst du halt immer so ein bisschen spielen. Aber was ihr alle gerade gesagt habt, das war alles richtig. Ich konnte da wirklich gut zuhören. Und das stimmt. Ja. Die Persönlichkeit, das ist das Entscheidende, die Stellschraube. Aber natürlich auch die Entscheidungen letztlich in der heutigen Zeit, ja, muss es am Ende auch dann richtig sein.
Aber was spricht dagegen? Und das frage ich mich immer noch, jetzt gerade in meiner Situation, die ich da in der Schweiz hatte, wo ich denke, ich entschuldige mich als Spieler, als Trainer für viele Dinge. Aber so ein Schiedsrichter, warum kann er sich nicht auch mal entschuldigen? Hey, habe ich es nicht gesehen? Habe ich anders gesehen? Habe ich falsch gesehen? Wo ist das Problem? Gerade wenn man es danach nochmal so schwarz auf weiß im Bild sieht, mir wird das auch helfen. Das sind ja auch nur Menschen, die machen ja Fehler.
Ja, aber das ist ja schon besser geworden. Also es gibt ja auch schon viele Schiedsrichter, die besonders hier bei uns sich stellen, ne? wenn wir doch was haben, wo zugeschaltet werden, die sagen ja schon mal auch, ja, natürlich, diese Entscheidung war eine Fehlentscheidung. Also es ist schon viel, viel besser geworden, wie vor ein paar Jahren noch. Ne? Da hast du immer gedacht, naja, stell dich halt mal auch als Schiedsrichter. Aber ich glaube, so die letzten 3-4 Jahren ist es schon viel, viel besser geworden, dass die Schiedsrichter, wie gesagt, auch sonntags morgens hier zum Doppelpass kommen oder sich zuschalten lassen und erklären auch schon mal, ja, ihren Fehler.
Ja, so ein bisschen Rückgrat, das gibt dann auch wieder, das gibt viel mehr Stärke zurück, als wenn du immer so beharrlich oder dich dann gar nicht dieser Situation stellst. Ne?
Ja, aber das ist ja eine klare Ansage, du UEFA, hier zu sagen, ihr werdet nichts zu diesen Szenen sagen, sondern sie bleiben einfach so stehen. In der Bundesliga, muss ich auch sagen, habt ihr euch geöffnet, ihr erklärt, ihr sagt auch mal, hier oder da liegt ein Fehler vor. Das ist für euch, finde ich, Gold wert, auch um diese Natürlichkeit mal zu bekommen, auch für die Zuschauer, dieses Erklären. Und ich glaube, das wissen die Spieler auch. Die Spieler sind nicht dumm. Die wissen genau, das ist ein guter Schiedsrichter, mit dem kann ich so und so umgehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste für die Bundesliga-Schiedsrichter ist auch in der neuen Saison, dass sie nicht von oben herab, sondern auch wenn ihr die Chefs seid, sondern ganz einfach und normal mit denen kommuniziert, genau. Ich glaube, das ist entscheidend.
Augenhöhe. Vor allem, die Schiedsrichter kriegen auch bei den Spielern mehr Respekt, wenn sie mal nach dem Spiel hinstellen und sagen, ja, diese Entscheidung hätte ich anders da treffen müssen. Das war ein Fehler. Da weißt du auch, dass die Spieler, die hören das ja, die genau, lesen ja auch Zeitungen oder im Internet alles nach. Und dann kriegst du auch als Schiedsrichter viel mehr Respekt bei den Spielern.
Ne? Absolut.
Das Thema wird uns natürlich auch noch weiter beschäftigen und wir sind auch dankbar, dass das im Doppelpass dann so stattfinden kann. Wird es auch in der neuen Saison so geben. Wir schauen voraus, wir schauen gleich auf das, was noch bei diesem EM-Turnier passieren wird oder passieren kann. Möglicherweise, und es wird gleich ein bisschen königlich und ein bisschen bayerisch unter der Führung von Mario Basler. Kurze Unterbrechung.
Korrekt.
Noch mal Bier? Danke, ich bringe noch 5.
Ah, komm sofort.
Was ist denn hier los? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ihr seid am Saufen, am Rauchen. In 5 Minuten ist Training. Aber flott jetzt in die Kabine. In 3 Minuten sehe ich euch. Ihr Schwachmaden. Männer, 14 Stück haben wir letzte Woche gekriegt. Unfassbar. Heute reiße ich euch mal richtig den Arsch auf im Training. Heute kriegt er richtig Lack. Und jetzt geht's raus und spielt Fußball.
Live aus dem Hilton Airport in München, der Fenster.com EM Doppelpass. Begleitet von Hajo von Hadeln und Band. Mein linker Platz ist frei, denn Mario Basler hat sich zu Ruth Hofmann rübergeschlichen.
Ganz genau, den habe ich mir mal geschnappt, denn wir haben ja kurz vor der Pause Mario gerade schon in einem Video gesehen mit gewohnt harscher Ansage als Trainer. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben ein Musikvideo gedreht und da musste eine harte Ansage an meine Spieler, weil die waren nur am Saufen vorm Training und die mussten eine Ansage kriegen.
Du hast ein Musikvideo gedreht. Bist du jetzt unter die Sänger gegangen?
Nein, das möchte beim besten Willen keiner hören. Aber Gary hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir das mal vorstellen könnte, bei so einem Musikvideo mitzumachen. Hatte ich ja schon mal bei jemandem mitgemacht und dann habe ich mir das Lied angehört, geht's raus, spielst Fußball. Das hat mich an eine wirklich einen großen Mann erinnert. Und da habe ich mich dafür entschieden, damit zu machen.
Das legendäre Franz Beckenbauer Zitat. Also hat das auch die Bausteine und Grundlage für einen EM-Hit und treibt uns das zum Titel?
Also der sich dieses Lied nicht anhört und nicht merken kann, der macht alles verkehrt in diesem Leben, weil der ist so einfach, der ist so schön. Geht's raus, spielt Fußball. Das versteht ja jeder.
Deswegen sind unsere Zuschauer auch genau richtig. Die werden es nämlich nicht verpassen. Die kommen jetzt in Genuss. Wir freuen uns auf die Band. Königlich, bayerisches Vollgasorchester mit dem Hit Geht's raus und spielt Fußball.
Geht's raus, spielt Fußball, mit dem Herz und dem Herz wie ein Urknall. Geht's raus, und er ging Pokal, schwarz und geil, macht es noch einmal. Geht's raus, spielt Fußball, der Ball rollt endlich wieder. Wir sind alle, alle wieder im Fieber. Und der Grill ist hart am Start und das Bier eisgekühlt. Hacke Spitze, hol die Sticks, wir brauchen Eier, ohne wird das nix. Doch vom Feeling her haben wir ein gutes Gefühl. Für das eine, für das eine Ziel. Geht's raus, spielt Fußball, mit dem Herz auf dem Platz wie ein Urknall. Geht's raus, oder gegen Pokal, schwarz und geil, macht es noch einmal. Geht's raus, spielt Fußball, mit dem Herz auf dem Platz wie ein Urknall. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Geht's raus, spielt Fußball, La Ola, immer wieder. Und wir singen, singen unsere Lieder. Völlig losgelöst, so schön ist unser Spiel. Elf Freunde müsst ihr sein, und das Runde muss ins Eckige rein. Kopf aus, Herz an, voll Spann mit Siegergefühl. Für das eine, für das eine Ziel. Geht's raus, spielt Fußball, mit dem Herz auf dem Platz wie ein Urknall. Geht's raus, und wir gehen Pokal, schwarz-rot-geil, macht es noch einmal. Geht's raus, spielt Fußball, mit dem Herz auf dem Platz wie ein Urknall. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Geht's raus, spielt Fußball, stand up, stand up for the champ.
Schön. Mit Mario Basler als Team-Captain. An der Tanzperformance können wir noch arbeiten, aber starker Song. Wir befassen uns gleich mit Italien, dem Europameister, der es war, denn er ist ausgeschieden gegen die Schweiz. Und es war natürlich die Frage, was mit Luciano Spalletti passiert, ob er vielleicht schon auf der Kippe steht. Jetzt vermeldet der italienische Journalist, dass es Fabrizio Romano, gerade mal nach dem Namen gesucht, dass er wohl bis mindestens 2026 im Amt bleibt, also wirklich auch das Team bis zur Weltmeisterschaft führen wird. Aber wir müssen trotzdem auf die schwache Leistung der Italiener gucken gegen die Schweiz. Also gleich bei uns, kurze Pause und dann wird's wieder sportlich.
Da sind wir zurück beim Fenster.com EM Doppelpass mit dem amtierenden Europameister, der seinen Titel nicht verteidigen wird und auch nicht kann. Ich fand die interessante Aussage gerade tatsächlich interessant von Spalletti, dass er gesagt hat, er wird seinen Kader noch jünger machen wollen. Ist ja jetzt schon so, dass es keine richtige DNA gibt, dass sie die DNA suchen. Stefan, wie tief steckt Italien wirklich in der Krise als Europameister?
Ja, waren ja bei der letzten WM nicht dabei, haben sich ja nicht qualifiziert. Also ist das jetzt gar nicht so überraschend, muss ich sagen. Im letzten Spiel gegen Kroatien in der 98. noch das 1-1 gemacht, dadurch ins Achtelfinale. Ich bin jetzt nicht verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch die Worte von Spalletti sehr offen, sehr ehrlich. Es muss eine scharfe Analyse geben, bezogen auf den Kader. Das hat er ja schon angedeutet. Wir werden ihn weiterhin verjüngen. Und da bin ich mir sicher, dass wenn das mit Spalletti weitergeht bis 26, dass er da auch eine andere italienische Nationalmannschaft präsentieren wird bei der WM 26.
Die Gazzetta dello Sport hat gesagt, Italien verliert sein Gesicht. Die Bild in Deutschland hat Apokalypse Ciao getitelt. Wie weit ist die Krise der Italiener jetzt mit dem zu vergleichen, was Deutschland vor ein paar Jahren durchgemacht hat?
Nee, man darf ja auch eins bei Spalletti nicht vergessen. Er hat ja vor 3 Monaten erst übernommen.
Ne? Ich glaube, acht Monate hat er übernommen, ja, als Mancini.
Ja, und Mancini hat ja dann irgendwann mal kurzfristig entschieden, nach Saudi-Arabien zu gehen. Und dass da ein großer Umbruch kommen muss. das haben wir ja auch über lange Jahre erlebt. Ne? Die letzten 8 Jahre waren wir ja auch nicht vom Erfolg geküsst mit der deutschen Nationalmannschaft. Da musste auch ein Umbruch passieren. Den haben wir dann eingeleitet und das müssen die Italiener natürlich jetzt auch machen. Man muss ihm die Chance geben, das ist ein hervorragender Trainer. Und der Fußball, den die Italiener halt spielen, ich meine, den haben wir in der Vorrunde schon teilweise gesehen, der war katastrophal, der war langweilig, der war langsam, der war wie in den 90er Jahren konnte man so Fußball spielen. Aber das in der heutigen Zeit geht es nicht mehr. Standfußball, da kommst du nicht mehr hinterher.
Dabei hat es Spalletti bewiesen mit Napoli, dass er eben anders spielen kann. Da hat er aber auch anderes Spielermaterial, ja, bekanntes und beliebtes Wort aktuell, wie zum Beispiel Victor Osimhen. Wie lange dauert es, einen Umbruch bei einer Nationalmannschaft, wo du mit deinen Spielern nicht tagtäglich arbeiten kannst, durchzuführen, Imke?
Ja, ist auf jeden Fall schwieriger als mit einer Mannschaft, die du wirklich hast. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen bei Julian gesehen, da die Jungs alle ranzuführen. Er hatte jetzt das Glück, dass eigentlich auch so Andrich oder Tah, dass die halt auch einfach die Spielphilosophie, so wie er es ja auch präferiert, mit viel Ballbesitz, Fußball, mit viel durchs Zentrum spielen, erst im letzten Drittel den Flügel zu bespielen, dass die Jungs das auch im Verein schon ähnlich spielen aus vielen Mannschaften und dass das... merkt man, aber gerade bei den Schweizern, was mir da so auffällt und warum die Italiener es auch so extrem schwer hatten, und das sieht man, glaube ich, bei allen Mannschaften, die bei dieser EM gut sind, und das hat man auch, ich glaube, ich habe mal einen Technical Report gelesen, 2019, da ging es darum, Ballrückeroberungen im gegnerischen Abwehrdrittel führen zu 60,8% zu Toren, ja, und also nicht, sondern die Tore, die resultieren zu 60,8% aus solchen Situationen, und wie gut sie in der Restverteidigung sind, die Schweizer, die Deutschen mit so viel Wucht da, direkt Bälle zurück erobern. Und ich glaube, das zeichnet gerade unsere ganzen guten Mannschaften, auch die Spanier, die es ja jetzt total gut in dieser EM machen. Und ich glaube, das zeichnet die guten Mannschaften wirklich aus.
Wobei es natürlich italienische Clubmannschaften gibt, die vergangenes Jahr noch Champions League-Finale. Bologna hat jetzt stark gespielt. Calafiori war einer der Spieler, der alle verzückt hat bei dieser Europameisterschaft, der aber jetzt gesperrt war. Kann das oder der Erfolg nur von einem einzigen Spieler abhängen? Oder wo siehst du die Probleme da?
Also ich werde jetzt Joch mal was für unser Phrasenschwein tun und sage zu der Aussage von Spalletti, es gibt nicht junge und alte Spiele, sondern nur gute oder schlechte. Ja, und werf jetzt hier mal ein, damit sich das mal ein bisschen füllt. Ich glaube, ob jung oder alt, so wie die italienische Mannschaft gestern gespielt hat, ist es einfach wirklich eine Einstellungsgeschichte. Du hast ja mit wirklich keiner Sekunde des Spiels daran geglaubt, dass sie es irgendwie drehen können. Und so ist dieser amtierende Europameister wirklich, extrem schlecht in diesem Spiel gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass der Nationaltrainer das eben überlebt. Wenn du so auftrittst als amtierender Europameister, dann glaube ich, musst du als Trainer auch deine Konsequenzen ziehen. Und vielleicht nochmal zu den Schweizern. Ich fand das extrem beeindruckend schon beim Spiel gegen Deutschland, wie der Trainer Murat Yakin vor dem Spiel zu den Schweizer Fans gegangen ist. Der hat die richtig heiß gemacht. Über Minuten ist hingegangen, hat die Faust geballt, hat die Fans richtig in Stimmung gebracht. Und hat wirklich so symbolisiert, wir wollen hier was erreichen. Also der Schweizer Trainer hatte mehr Engagement und mehr Enthusiasmus als die 11 Italiener da gestern auf dem Rasen.
Blutarm waren sie. Ja.
Der Schweizer Trainer Murat Yakin, der auch so ein bisschen aussieht wie Niko Kovac, zumindest gibt es diese Vergleiche auf Social Media ganz oft, ist interessant, was er vor den Spielen macht. Denn Zitat Yakin vor dieser Partie gegen Italien, das finde ich äußerst interessant, wenn wir da mal drauf schauen. Ich rechnete seitens der Italiener mit allem, aber nicht mit einer Viererkette. Als wir sahen, dass sie mit einer Viererkette kommen, wussten wir, die machen wir platt. Kommen sie mit einer Viererkette, lassen wir sie laufen. So hatten wir auf den Seiten mehr Platz und diese Räume konnten wir anspielen. Zeichen von?
Ja, klare Überzeugung, klarer Plan, logischerweise. Ihr bietet uns etwas an, sprich Italien, und wir kontern mit dem, was wir haben. Also hat er die taktisch perfekt eingestellt. War ein geniales Spiel der Schweizer, auch gegen uns schon, muss man wirklich sagen. Haben sie sehr gut gespielt. Wir reden viel von Österreich, ja, so ein bisschen Geheimfavorit. Ich glaube, die Schweizer müssen wir auch auf dem Schirm haben, wie sie Fußball spielen. Und irgendwann wird das so ein Selbstverständnis. Jetzt sind wir schon im Viertelfinale, aber jetzt wollen wir noch mehr. Und da strahlen sie auch irgendwie aus. Ja. Nochmal zurück zu diesen Umbrüchen. Also es gibt ja, wie du 3 Euro da bezahlt hast, nur gut oder schlecht, nicht jung oder alt. Ich glaube, es gibt sehr wohl bei Mannschaften, die Spanier, die mega erfolgreich waren 2018 und 12, auch danach musste ein Umbruch her. Wir haben es verpasst übrigens mit dem Umbruch, während der Zeit noch von Jogi Löw. Da haben wir es nicht gemacht, wir haben es jetzt erst eingeleitet. Dasselbe wird jetzt passieren bei Italien, Kroatien genauso. Wenn du einen Modric siehst, den ich verehre, und den allergrößten Respekt habe für seine Leistung, die er gebracht hat bei Real Madrid, auch in der Nationalmannschaft. Das ist außergewöhnlich. Aber ich glaube, da spürt man irgendwann das Alter dann doch zuschlägt und das ist dann nicht mehr reicht. Bei Ronaldo auch mit Abstrichen. Ich glaube, dann müssen die und sind verpflichtet, die Trainer zu reagieren, um eine neue Nationalmannschaft aufzubauen, um wieder auch so eine Euphorie zu entfachen, die wir übrigens in unserer Mannschaft und in unserem eigenen Land haben. Ich glaube, das ist wichtig für einen Trainer, das zu erkennen und auch umzusetzen.
Ja, Murat. Stefan, gerade bei diesen Spielern, Ronaldo und bei Modric, das müssen die Spieler machen, weil ich glaube, da traut sich kein Trainer zu sagen, du musst raus. Die Spieler müssen selbst erkennen, ne? Müssen selbst sagen, die Nationalmannschaft, das ist jetzt zu viel, da machen wir den Platz frei für die Jungen. Weil das, was sie erreicht haben, wie du sagst, ist ein Wahnsinn. Dem als Trainer zu sagen, Ronaldo, guck dir die nächste
WM. Du meinst so, wie Tonis Kroos nach der vergangenen EM erstmal gemacht hat?
Ja, Toni hat es für sich ja damals auch entschieden. Und jetzt wissen wir ja auch, nach diesem Turnier hört ja Toni komplett auf. Und das muss jetzt Modric und auch Ronaldo, die müssen jetzt auch sagen, nach diesem Turnier. Ronaldo wird das wahrscheinlich von sich aus nie sagen. Aber solange die Spieler von sich aus nicht sagen, sie hören auf, wird kein Trainer von Portugal oder von den Kroaten hingehen und sagen, nee, die laden man immer ein. Das wird den Trainern zum Verhängnis.
Ja, aber ist für eine Entwicklung einer Nationalmannschaft natürlich nicht gut. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Es ist ja auch spannend zu sehen in der deutschen Nationalmannschaft, was passiert mit Müller, was passiert mit Neuer nach dieser EM.
Ja, aber die akzeptieren ihre Rolle jetzt auch. Genauso Murat, Shaqiri sitzt auf der Bank, Vargas, Ndoye spielen am Flügel, ganz eine viel quäliger, viel mehr unterwegs, aggressiv, mit Ball schnelle Jungs. Ne? Und dann muss so ein Shaqiri, muss sich auch hinten anstellen und ich glaube, das ist wieder was.
Er nimmt die Rolle an.
Genau, er nimmt die Rolle an. Darum ist es, das wird auch immer in der Schweiz betont, eine sehr gute, gute Atmosphäre, Chemie in der Mannschaft, genauso wie bei den Deutschen. Das ist einfach extrem wichtig, dass solche Jungs, wenn sie so erfolgreich waren und jetzt so ein bisschen degradiert werden, dass sie diese Rolle trotzdem annehmen und sich trotzdem als Teil sehen und trotzdem ihre Erfahrung einbringen, wenn auch nicht immer auf dem Platz, sondern in den Situationen, wo sie gebraucht werden.
Ja, Modric könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, als Co-Trainer oder mit nach diesem Turnier zurückzutreten und dann zu sagen, ich gehe in den Betreuerstab mit rein oder wie auch immer, ne? Weil er ist ja schon ein großes Gesicht in Kroatien oder in der ganzen Fußballwelt. Und das wird ja diesem Land ja dann auch helfen, weil die haben ja Riesenfußballer.
Aber er muss es ja auch selber einschätzen. Genau. Bei Modric ist es ja so, in der Nationalmannschaft wurde er in der Regel in der 60., 65. ausgewechselt. Bei Real Madrid wurde in der 70. oder 75. wiederum eingewechselt. Also das musst du als Spieler, finde ich, schon erkennen und auch so vernünftig sein, dass man sagt, ich entscheide hier selber, als dass ich vom Hof gejagt werde. Ich hoffe, dass die beiden so schlau, das sind sie, genug sind, da ihre eigene Entscheidung zu treffen.
Am Ende macht es die Mischung und ich finde, gerade um nochmal auf Deutschland zu kommen, wir haben gerade die perfekte Mischung. Wir haben diese alten Weltmeister von 2014 in den Reihen, also mit Toni Kroos, mit Manuel Neuer, mit Thomas Müller, die ihr letztes Turnier aller Voraussicht nach spielen und natürlich ihre ganze Erfahrung weitergeben können. Dann haben wir so die Kimmichs und Gündogans, die bei den letzten Turnieren immer sehr früh ausgeschieden sind und jetzt ihre Chance sehen, irgendwas Großes zu erreichen. Und wir haben eben sehr, sehr viele Junge dabei, also relativ Junge mit Musiala und mit Wirtz. Und diese Mischung haben andere Nationen wie beispielsweise Italien oder Portugal im Moment eben nicht. Und deswegen hat Deutschland eine richtig gute Chance, weit zu kommen.
Und das ist mit einer der Punkte, über die wir gleich sprechen, eben auch, dass Youngster da sein müssen, die dann nachwachsen, so wie es bei Spanien zum Beispiel Jamal ist, der mit 16 Jahren in der Startelf steht. Und
Jamal.
Ja. Einige der Spanier, über die wir gleich sprechen, denn die Spanier sind potenzielle Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale. Oder sind es vielleicht doch die Georgier, die so gefeiert haben? Und das gestehen wir ihnen natürlich allen zu. Der georgische Zug rollt, obwohl sie nur Vierter in der EM-Qualifikation waren. Gleich unser Thema im Fenster.com EM-Doppelpass nach einer kurzen Unterbrechung. Mit dem Fenster.com EM Doppelpass. Und einer, ich sag mal, Schnellraterunde am Abschluss. Spanien gegen Georgien, da wird der nächste deutsche Gegner ermittelt. Wer wird's und wer läge der Mannschaft besser? Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr euch nicht doppelt. Stefan, fang an.
Spanien 2-0. Und dann wird's gegen uns ein offenes Spiel. Aber dann wird's auch für uns verdammt eng.
Imke?
Ja, ich will mich anschließen. Ich glaube, auch Spanien wird es jetzt machen und wird unser Gegner sein. Aber ich glaube, dass die Deutschen einfach mit dem Hauch Glück und dann weiterkommen ins Halbfinale.
Mein Herz schlägt für den Außenseiter, für Georgien wäre auch die leichtere Variante für Deutschland, aber das EM-Qualifikationsspiel zwischen den beiden hat 7-1 für Spanien geendet und deswegen sage ich heute Abend 7-1 für Spanien.
Klare Sache. Mario, anderer Meinung?
Nein, 4-1 Spanien und wir müssen uns gewaltig gegen Spanien steigern, um weiterzukommen.
Felix?
Ja, es ist alles gesagt. Spanien und dann wird es ein enges Spiel.
Spanien und dann Halbfinale. Ruth, du hast doch die Spenden. Du darfst Georgien sagen.
Viertelfinale lautet Spanien, Deutschland in jedem Fall. Ich habe natürlich noch den Hinweis auf Dopa on Tour. Also im Herbst gibt es auch wieder Termine. Gerne anmelden. Und die Spenden, es kamen heute 1.075 Euro zusammen. Vielen Dank an alle, die gespendet haben, die da wären. Adrian Sabu, Wintec, Autoglas, Gummersbach, die Freunde des FSV Zwickau, Volker und Weide, Stramm am Tisch, Altherrenmannschaft FC Brüm, Michael de Boer, Spielvereinigung Westheim, Augsburg, Tina und Manfred aus Kornwestheim für die Kartei der Not Augsburg, Bus- und Lkw-Fahrschule Sassi GmbH in Siegen, Judith, Timo und Klaus grüßen die Altherren Anshausen, Olivier und Viktoria aus Luxemburg, Harburger Photovoltaikreinigung aus Vilsbiburg, Sarah Frauenkorn aus Prüm, Werner und Niklas Cekala, Tom und Mike aus Leutkirch und die Montagskicker Stuttgart vom Vorstand Axel Schmieg. Dankeschön für alle Spenden.
Ja, dankeschön Ruth. Dankeschön, Imke, für den Besuch. Stefan, Timo, Felix, Mario. War eine schöne Runde. Perfektes Timing bei unserem Stargast. Danke an die Zuschauer hier drin. Danke an die Zuschauer da draußen. Wir sehen uns kommende Woche nicht wieder. Da übernimmt dann wieder Florian König beim Fenster.com EM Doppelpass. Einen schönen Sonntag Ihnen. Ja.